Clibbity, clibbity, my money goes into my piggity. Willkommen, wir haben den 7.2.18.08 Uhr. Wir haben Montag, es ist dunkel. Ein bisschen, man würde sagen, graupeliges Wetter. Sagen das die Nephologen, die Wetterforscher, die so Cumulus Stratus Wolkenkundler. I don't know. Was geht ab?
Boom, ins Gesicht geklatscht. Ich musste gerade hier einen Ninja abwehren, der sich an mich rangeschlichen hat. Aber das haben wir jetzt geklärt. Gestern war dickster Sturm. Also es war echt so stürmisch.
Haben meine Eltern auch erzählt. Ja. Und hier bei uns ging's. Also bei uns war eher von der Nacht von Samstag auf Sonntag war so ein bisschen mehr. Weil wir ja auch hier unterm Dach wohnen. Und das ist so ein altes Gebäude. Da sind die Schindeln immer ganz schön am sich windeln.
Also, es gibt man so, hat immer es Angst. Glaube ich, wenn es in Deutschland 18 Millionen Wörter gibt, dann gibt es ungefähr 8 Millionen Wörter, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe und die dann so irgendwann im Laufe meiner 30er so auf mich zukommen wie Schindeln.
What the Vielleicht denke ich mir die auch einfach nur aus. Ich weiß
ja,
es nicht.
Das weiß man das nie, wenn man mit ich sag mal, Urdeutschen abhängt. Ja? Die können immer behaupten, das ist ein Wort. Und denkst du so, ja, als nicht hundertprozentiger Deutscher weißt du es ja dann nicht. Ne?
Ja, du musst doch, hey, kennst du nicht den Film? Der hatte damals in den Esther, hatte so eine Liste. Ja, egal. Schindels Liste? Naja.
Tschüss, war das schlecht. Hacken wir den Gag mal ab. Ey, wenn du so weitermachst, werden wir auch noch von Spotify rausgeworfen wie Joe Rogan.
Oh nein! So war das nicht gemeint. Ich entschuldige mich hiermit
offiziell. Ja, zu spät. Ja, wir werden gecancelt.
Ich bin auch kein cooler MMA-Fighter, deswegen.
Ja, was bleibt uns dann noch?
Ne? Ja. Hast du was mit?
Was? Die Frage wird sein, warum sollte man sie nicht canceln, die beiden? Und, ja, doch eh keiner.
Ich habe kein Argument. Ja, genau. Ja. Hast du da mehr Input zu? Ich habe immer nur dieses Twitter regt sich auf, macht sich ein bisschen lustig, weil irgendwie weil er halt irgendwie Leute einlädt wie Alex Jones, also so ein bisschen Alt-Right-Typen und halt so sagt, ne, alle Meinungen sind gleich wert und so. Und hat er sich aber jetzt wohl noch ein bisschen, also das hat er, glaube ich, schon immer gemacht. Und jetzt in letzter Zeit hat er sich wohl so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, nicht positioniert oder doch irgendwie positioniert, so dass er halt Impfen nicht so geil findet und dass er irgendwie so ein bisschen Racist-Kram gequatscht hat, deswegen in Spotify auch irgendwie Folgen löscht. Und da habe ich mich jetzt gefragt, ist das so übertriebene Cancel Culture? Oder ist es so, naja, der hat lang genug irgendwie so ein bisschen, hat man den so ein bisschen akzeptiert und irgendwie ist es jetzt so ein bisschen zu sehr, ich will provozieren und jetzt muss man ihn mal so ein bisschen eindämpfen. Ich kenne das ja alles gar nicht. Ich habe noch nie einen Joe Rogan Podcast gehört.
Oh. Also ich muss sagen, ich habe die jetzt kritisiert wurden oder stark kritisiert wurden, ich glaube, da war einer insbesondere dabei mit so einem Typen, der dann sehr viel über Impfungen und so gesprochen hat.
Dieser Arzt, ne? Dieser klassische, der immer herangezogen wird als Gegenmeinung für die Impfung und so.
Ja, also ich glaube, da war es tatsächlich so, dass da irgendwie ein Aufschrei war, weil er dann auch gesagt, also er sich dann auch positioniert und gesagt hat, ja, ne, man weiß es ja wirklich nicht oder irgendwie sowas. Und da hat auch wohl irgendwer, ein Sprecher vom Weißen Haus gesagt, so nach dem Motto, ey, das geht gar nicht. Ne? Also es haben sich sehr viele Parteien eingemischt. Auch große Zeitungs quasi Konzerne haben gesagt, hey, ne, Misinformation mit blablabla. Und ich glaube, das war dann der Auslöser, der intern bei Spotify sehr viel Druck gemacht hat. Man muss dazu sagen, der war von Tag 1 irgendwie von vielen Mitarbeitern nicht so gern gesehen, der Lizenzdeal mit Spotify und eben Joe Rogan, weil der, wie du auch gesagt hast, der hatte schon immer quasi sehr interessante Gäste, wo man auch gesagt hat, hey, sollte man denen eine Plattform geben? Ja, nein. Und da ich die Folgen nicht gehört habe, weiß ich jetzt gar nicht so, wie schlimm es war. Also ähnlich wie damals bei Dave Chappelle, so war es wirklich so schlimm oder auch nicht. Aber spannend ist eben das, also was ich spannend finde an der Sache, ist gar nicht so sehr, ist es jetzt so schlimm, was er gesagt hat, ja oder nein, weil darüber kann man streiten und dafür müsste man das gesehen haben. Spannender finde ich, dass eben jetzt Spotify als Unternehmen quasi in eine Position gerückt wurde, in der es nicht sein wollte, nämlich, oh scheiße, wir müssen jetzt quasi über Inhalte entscheiden, weil eigentlich war Spotify so, wir sind neutral, bei uns kann man halt Musik hochladen oder Podcasts, aber für den Inhalt sind wir nicht verantwortlich. Und jetzt ist halt eben der Druck da, dass eben Leute sagen, hey, du kannst dich nicht aus deiner Verantwortung rausziehen, du hast Lizenzdeal mit dem, du gibst dem quasi über deine Plattform eine größere Plattform, die er vielleicht so ohne nicht gehabt hätte, was glaube ich ja nicht der Fall ist, weil ich glaube, der war vorher schon groß und der ist auch, ne?
Aber man könnte sagen, die verdienen sehr viel Geld mit ihm, also so, ne? Also sie haben viel genau Geld ausgegeben, aber der zieht natürlich auf die Leute, also die profitieren schon voneinander
auf jeden Fall in der Form, Fall, so, ne? Ja. Ja. Und jetzt muss auf einmal Spotify entscheiden, naja, was haben, was vertreten wir für Werte und wollen wir eben, also, und das ist halt dieses typische Dilemma zwischen, naja, argumentierst du mit Meinungsfreiheit als Plattform und sagst, na, jeder darf sagen, was er möchte, ne, wir zensieren da nicht oder wir editieren eben nicht, oder sagst du, nee, wir sind ab jetzt diejenigen, die sagen, was richtig oder falsch ist auf unserer Plattform, was ja deren Recht ist, ne, können die ja machen. Ja,
absolut.
Aber dann, du trittst halt damit, du öffnest damit halt die Büchse von Pandora, wenn du zweifelst, weil jetzt absolut ist es so, dass stell dir vor, wir laden den Podcast hoch und irgendwer sagt, ich finde das doof, was der Max gesagt hat oder was der Willi gesagt hat. Die können jetzt hingehen und sagen, hey, das ist ähnlich wie das, was Joe Rogan gesagt hat. Vielleicht sagen wir mal was, wo jemand sagt, das ist rassistisch oder es ist jetzt irgendwie sonst was feindlich.
Oh oh.
Und dann auf einmal, ne, gehst du halt hin und sagst, ja, es gab doch den Präzedenzfall. Ihr habt das bei Joe Rogan ja auch gemacht. Oder wenn ich jetzt sage, ich finde Impfung doof, ne, wäre das Grund genug, um diese Episode zu killen. Und diese Tür ist hier quasi auf. Mit dieser Entscheidung, eben Episoden von ihm zu löschen. Jetzt kann man argumentieren, nee, die haben ja einen exklusiven Deal. Ansonsten, was wir machen, ist ja, wir nutzen ja nur die öffentliche Plattform. Da können wir jetzt auch streiten und da kann man sich im Detail verlieren, glaube ich. Aber ich glaube, das ist eben dieses Grundproblem, was halt, glaube ich, ja, viele Unternehmen, die so ein Tech-Startup mal gegründet haben, wie Spotify es vor 10 Jahren vielleicht mal war, dass sie gesagt haben, hey, das Coole ist, wir müssen uns niemals mit Politik oder irgendwas auseinandersetzen. Jetzt sind sie so groß, dass sie gar nicht mehr drum rumkommen, außer als eben diese Entscheidung mitzutreffen. Und ich bin gespannt, wie es ausgeht am Ende, weil es hieß ja, wir nehmen so ein paar Folgen weg. Am Tag später hieß es, oh, es werden doch noch mehr Folgen. Mehr. Und ich denke mir halt, war das der smarteste Move von ihm, quasi so einen Lizenzdeal zu machen? Weil ja, RSS-Feed kannst du nicht löschen. Also du kannst ja, also, ne?
Ja.
Aber eben,
wenn ja, du andererseits
auf so einer Plattform bist, geht's halt schon. Ne?
Ich kenne halt die ganzen Vertragsmodalitäten jetzt nicht, aber andererseits, der kann ja auch immer wieder zurück. Der kann immer wieder sagen, ich lade meine Episode auf Soundcloud hoch und lass mich alle in Ruhe, so. Da muss er sich wahrscheinlich dann wieder rauskaufen oder beziehungsweise die müssen ihn rausschmeißen. Dann ist wahrscheinlich, ist er nachher der Gewinner, weil er für Meinungsfreiheit steht, Spotify ihn quasi rauswirft und dann wahrscheinlich vielleicht noch Abfindungen zahlt, weil sie den Vertrag nicht Ende zu Ende zahlen wollen. Also gefühlt, so blöd es klingt, kann Joe Rogan da nur als Gewinner rausgehen, was ich gar nicht weiß, ob das ethisch so cool ist. Also weil,
ja, weiß ich, glaube ich, also man hat von Anfang an gesagt, ganz am Anfang, als er den Deal gemacht hat, hat man gesagt, hey, eigentlich ist der Deal ziemlich schlecht für ihn, weil er hat in Anführungszeichen nur 100 Millionen bekommen. Und wenn man aber ausgerechnet hat, was der für eine Viewership hat und so, man hat das mal so ein bisschen durchgerechnet, hätte er quasi über die nächsten 5 Jahre einfach sein Podcast ganz normal weitergemacht mit allen Einnahmequellen, die er sonst hatte, hätte er wahrscheinlich mehr verdient als mit diesem Spotify-Deal. Von daher, also rein monetär gesehen hat er, glaube ich, nicht das Beste gemacht, weil wenn er jetzt noch quasi weniger Geld bekommt, weil man gesagt hat, du hast den Vertrag gebrochen mit deinen Aussagen, jetzt killen wir deine Episoden, du bringst uns weniger User, also noch weniger Geld, wie auch immer, dann hat er umso mehr verloren, was das Geld angeht. Ich finde es nur so interessant, wenn man, das ist halt wieder aus meiner Sicht auch so ein typisches Phänomen von Sympathie. Also wenn man dem Typen zuhört, also ich habe, keine Ahnung, 20, 30 Folgen oder so gesehen von seinem Podcast, die auch teilweise 4-5 Stunden gehen. Also das ist dann sowas, was wir machen, mal 3 oder mal 4.
Außer eine Bundestagswahl.
Außer dann. Dann merkt man schon, dass, also wenn man ihn dann als Person kennenlernt, dann hast du relativ schnell so eine Meinung im Sinne von, entweder finde ich ihn sympathisch und ich mag seine Art oder ich finde ihn scheußlich. Und ich glaube halt, wenn du eben in diese ich finde ihn scheußlich Kategorie fällst, dann wird es dir sehr, sehr schwer fallen, seine Interviews quasi dann auch als das zu nehmen, was sie sind. Einfach ein Typ, der mit irgendwem und seinem Gast einfach so ein bisschen schwätzt, weil da ist halt, also du, wenn du das Format kennst, das ist wie bei uns, da wird sich nicht groß vorbereitet. Da wird sich nicht, also es kommt nie so rüber, als hätte der irgendwie groß da Ahnung von dem Thema oder so, sondern er wirkt eher wie der, er hat so fast schon so einen Eindruck wie so ein jugendliches Kind, was so einfach neugierig ist und irgendwie so teilweise kluge, teilweise dumme Fragen stellt zu allen möglichen Themen dieser Welt und einfach mit Leuten sich unterhält, ohne die groß zu verurteilen, was, glaube ich, auch ermöglicht, dann mit Alex Jones also zu sprechen, weil der dann sagt, okay, es ist anders als bei irgendeiner Nachrichtenserie, wo ich halt einfach nur, wo versucht wird, mich in so eine bestimmte Richtung zu drängen. Der Typ fragt einfach ganz normal und ist einfach nur neugierig und kommt so rüber. Aber ich glaube, dass es schwierig ist, das zu sehen, wenn du ihn nicht sympathisch findest als Menschen. Und dann ist auch, glaube ich, der Schritt zu, oh, das war aber jetzt krass oder oh, das war jetzt aber vielleicht rassistisch gemeint oder das war tatsächlich auch rassistisch. Ich glaube, das ist dann schnell schnell geschehen. So.
Ja, und also finde ich, genau, es ist eine ganz, ganz spannende, schwere Debatte, weil ich finde, man kann, selbst wenn man mit ihm geht und sagt, ich finde ihn eigentlich ganz cool, also wie gesagt, ich habe wirklich gar keinen Plan, so, ne, ich habe nur viel Gutes gehört, so, genau, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen neugierige Fragen, lädt sich Experten ein, das wird gehört, weil du auch eben jeden da drin hast, du kriegst die ganzen coolen Leute in diesen Podcast eben rein, die wahrscheinlich auch da reinkommen, weil der so ist, wie er ist, so, ne, so, das heißt, im Prinzip, ja, Win-Win, so in der Form. Trotzdem kann man sich ja die Frage stellen, hat man als Creator nicht irgendwie eine Verantwortung im Sinne von, ich muss mir bewusst sein darüber, wen ich mit meinen Inhalten quasi erreiche. Mhm. Und da kann man ja auf zwei Arten antworten. Auf der einen Seite kann man natürlich dann antworten, ich nehme jetzt mal, wie ich mir vorstellen könnte, wie Joe Rogan antworten könnte, ja, meine Aufgabe ist es allen, jede Meinung, die es gibt, so offen zu zu präsentieren. Ich habe da keinen Bock zu zensieren, sondern ich möchte gerne dafür stehen, dass alles irgendwie, dass man sich über alles ein Bild machen kann. Mhm. So, weil dann kann man quasi mündig entscheiden. So könnte man ja vertreten, die Meinung. Oder man kann aber, finde ich, also das möchte ich jetzt gar nicht ironisch oder keine Ahnung was konnotieren, sondern einfach nur sagen, das könnte ich verstehen. Trotzdem schlägt mein Herz gefühlt eher auf der anderen Richtung zu sagen, wenn ich mir darüber bewusst bin, wie groß meine Viewership ist und meine Zuhörerschaft, dann würde ich, also mit meinem moralischen Kodex irgendwie, mir immer die Frage stellen, wen erreiche ich da gerade? Ist es gerade smart, jemanden einzuladen, der impfkritische Aussagen macht, wenn eigentlich unser Ziel ist, global möglichst vielen Leuten das Zeug in die Arme zu dämmern? So. Und das Ding ist natürlich, ne, je nachdem, welchen Standpunkt er hat, würde er gar nicht so denken, weil er sich ja vielleicht denkt, naja, vielleicht finde ich die Impfung auch gar nicht so mega geil oder es ist alles nicht so cool gelaufen, also ist es nur gut, da auch Leute einzuladen, die eine andere Position vertreten, bla 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 bla. Und dann grundsätzlich steht da drunter für mich, dass ich an sich, glaube ich, es gar nicht so doof finde, als feurige Aussage, wenn man anfängt, das Internet ein bisschen mehr zu regulieren in irgendeiner Form, wenn man nicht mehr so ganz klar wenn man nicht mehr so sagt, naja, jeder kann irgendwie jedem irgendwelche Morddrohungen schicken und ohne irgendwie Konsequenzen. Jeder kann bei Facebook irgendwie reinschreiben, was er will. Und wenn man Glück hat, wird's gelöscht, weil irgendwelche armen Leute in Indien, weiß ich nicht, keine Ahnung, durch diese ganzen Snuff-Filme angucken müssen und dann schauen müssen, dass sie da irgendwie ihre Psyche auf die Kette kriegen. Deswegen finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn jetzt darüber gesprochen wird, so, die Zuhörerschaft ist riesig, Spotify muss irgendwie in die Verantwortung gehen, weil die bezahlen den, das ist quasi wie so eine Art Arbeitgeber für ihn in irgendeiner Form durch diesen Deal in meinen Augen. Und dann muss man eben aufpassen, was sagen, also was richten diese Aussagen, die ich so in die Welt schreie, irgendwie an. Aber das, wie gesagt, kann man ja immer von außen leicht sagen, wenn man eine andere Position hat. Wenn ich jetzt die Position hätte, die er hat und sage, ja, das fände ich alles nicht so cool, was da gerade so passiert, dann wäre ich ja voll pro und würde sagen, hä, Leute, ist das euer Ernst, dass ihr das jetzt verbietet? Das ist doch das Richtige. So, weil es sind ja, ne, also klar, bei dieser Impfdebatte, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, da sind sich relativ viele Leute einig, dass es da nicht so viele zwei Meinungen geben sollte oder gibt, wie auch immer. Aber es gibt wahrscheinlich auch mal Themen, wo ich auf der Seite stehe der Leute, die eher weniger vorhanden sind. Lass uns diese Gender-Sache nehmen zum Beispiel, wo ich glaube, die Leute, die Sache cool finden, diese ganze Gender-Situation, also dass man darüber spricht und dass man Wörter dafür findet, ich glaube, das ist die Minderheit auf der Erde noch. Und wenn man jetzt sagt, naja, alles, was irgendwie Leute nicht hören wollen, so, wird quasi dann reguliert, da würden solche Sachen ja vielleicht auch irgendwann wegreguliert werden, wenn Leute sagen, nee, ich will doch keine Gendersprache in meinem Podcast, das verbieten wir so, weil wir sind die Mehrheit. Ja, also hin und her, ich glaube, mein Punkt, ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
Da waren viele dabei, aber ich glaube,
ja. Es ist irgendwie nicht so leicht, in so auf einen Punkt zu fassen, finde ich.
Ich finde, was halt grundsätzlich halt schwierig ist, ist der Ruf nach, ich will das verbieten. Mhm. Das finde ich halt immer so einen schwierigen Akt, weil das ist dann immer davon abhängig, was du für eine Meinung vertrittst. Jetzt bist du,
genau.
Wie du gesagt hast, jetzt bin ich pro Impfung, jetzt sagt was jemand gegen Impfung, also wichtig, dass seine Meinung, sein Format, sein Podcast immer verboten wird. So bin ich, auf der anderen Seite bin ich Impfgegner und das ist geil, dann sage ich, nee, warum, ne? Und das ist quasi, das hat ja nichts mit Prinzipien zu tun, sondern mit Inhalten. Und ich finde, genau. So eine inhaltsbasierte, wie soll ich sagen, Entscheidung ist halt dann wiederum, da reden wir eigentlich ja nicht mehr über, du darfst alles frei äußern, solange das niemandem schadet oder Gesetz verletzt, gehen wir zu, oh, wir wollen zensieren. Und die, und wer entscheidet, was zensiert werden soll und wer nicht. So, und irgendwie denke ich irgendwie zurück an unseren Geschichtsunterricht und immer wieder denke ich mir, ja, das haben damals die Nazis in der NS-Zeit auch krass gemacht. Und dann wurde halt auch alles weggestrichen. Das hat auch Stalin gemacht. Das haben alle quasi, alle Tyrannen dieser Welt haben immer das gleiche Prinzip gehabt. Sie haben alles das verboten, was eben gegen ihr Prinzip oder gegen ihre Ideologie sprach. Und dann wird halt einfach gecuttet. Und der, ich sag mal, der stärkere, lauteste, wie auch immer, mächtigste hat dann gewonnen und hat dann, weiß ich nicht, die anderen unterdrückt. So. Und ich finde, das hat ziemlich viel Ähnlichkeit, wenn du hingehst und sagst, naja, wir möchten jetzt jemanden komplett den Mund verbieten. Jetzt kann man drüber streiten, ist eben ne, jemanden von Spotify streichen. Weil im Grunde genommen, wo fängst du an und wo hörst du auf? Und ich glaube, das ist
das
halt
ist das Problem.
Ja. Und genau das und dieses Problem, weiß ich nicht, ob man das insofern lösen muss, als dass man sagt, den aktuellen Zeitgeist, den wir halt haben. Und jetzt gerade ist es das Thema Impfung, übermorgen ist das Thema ein anderes. Dass du dann immer anfängst, Leute rauszupicken, die irgendwie nicht deiner Meinung sind und sie direkt zu streichen aus der Welt. Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, also anstatt eben die Diskussion zu fördern, da gehst du hin und sagst, nee, alles, was nicht dem entspricht, was ich mir wünsche, streiche ich. Statt eben zu reden und zu überzeugen, gehst du hin und sagst, ich gebe einen Rotstift hin und versuche alles irgendwie aus der Welt rauszukillen, was nicht meine Überzeugung gleicht.
Genau, aber du hast es gerade so angedeutet mit den Leuten ins Gespräch kommen. Aber hast du eine Idee, weil, also ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so du hast den Podcast da oder auf Spotify und angenommen, wie gesagt, wir haben es beide nicht gehört, angenommen, wir gehen mal davon aus, da wird quasi die relativ klare Message verbreitet, so dass zumindest kommt es rüber, sich jetzt impfen zu lassen, ist nicht so geil, weil könnte gefährlich sein, ist nicht genug getestet oder whatever. Also irgendwas, irgendwas wird ja verbreitet worden sein, weswegen sich darüber diskutiert, unterhalten wird. Es wird nicht einfach nur sein, ich lasse mich nicht impfen, sondern da wird noch irgendwas so, was, sage ich mal, dem wissenschaftlichen Konsens, der gerade so herrscht, irgendwie widerspricht. So. Weil man sagt, ne, Impfungen sind eigentlich safe. So. Und dann ist natürlich die Frage, du hast gerade gesagt, solange niemandem geschadet wird und so, ist dann immer die Frage, ist das, richtet das schon Schaden an, wenn du sagst, naja, das sind jetzt irgendwie ganz, weiß ich nicht, wie viele Zuhörer, wahrscheinlich Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn wir in dieser ganzen, wir sind ja gerade in dieser Blase der harten Influencer-Zeit so. Das heißt, die Leute glauben irgendwie weniger, was in den Nachrichten kommt, sondern sie glauben eigentlich mehr, was die Leute, die Influencer, sage ich jetzt mal ganz groß gesagt, ihres Vertrauens ihnen sagen. Das kann für den einen Linda Zervakis sein, die irgendwie die Nachrichtensprecherin war oder ist, wie auch immer. Für den anderen ist das aber Joe Rogan oder für den anderen ist das Wilma Pukwatsch. So, und was ein großer Fehler wäre. In dieser Zeit ist dann eben die Frage, wenn ich eigentlich weiß, dass Leute dann diesen Meinungen von ihren Lieblingsidolen so ein bisschen stupide hinterherlaufen, könnte man sagen. Muss man die irgendwie oder kann man die schützen? Nicht muss, sondern kann man die irgendwie schützen? Weil diese Leute werden ja wahrscheinlich dann nicht in die Diskussion gehen. Oder müsste man dann, wäre jetzt ein guter Weg zu sagen, ey, yo, Joe, wir sind ja Freunde, lass uns Joe sagen, mach bitte die nächste Folge jetzt mit jemandem pro Impfen, damit die Leute sich eine eigene Meinung bilden können. Aber dann greifst du ja im Prinzip auch in den Content irgendwie ein und so. Und im Zweifel will er das nicht. Und so. Also ich frage mich nur gerade nach einem wirklich konkreten Weg, ohne zu regulieren, also zensieren, ganz klar zu sagen, ohne zu zensieren, zu sagen, wir können das irgendwie hinkriegen. Weil du kannst ja Joe Rogan jetzt angenommen, er ist gerade nicht für Impfung, kannst du ja auch nicht zwingen, ey, führ mal einen Podcast mit jemandem pro Impfen und sei und lass mal die Message am Ende stehen, dass es pro Impfen ist. Das wird ja auch nicht funktionieren, damit man die Leute sich ein eigenes Bild machen können. Aber es wäre ja cool eigentlich, wenn die Leute dann wirklich so hingehen könnten.
Ja, aber da sagst du jetzt, also du hast da inhaltlich einen richtigen Punkt, ne? Also dass Impfungen aus unserer Sicht sinnvoll sind und nachweislich auch irgendwie schützen, dass es, da müssen wir nicht drüber streiten. Und jetzt sagst du, okay, das ist jetzt gesichertes Wissen und jeder, der quasi Gegenteiliges behauptet und der irgendwie Einfluss hat, soll das irgendwie klarstellen oder.
Das ist die Frage, also das meine ich gar nicht, nur ich suche gerade.
Aber das ist ja gerade das Beispiel, ne?
Genau, die Frage wäre, hast du, also eigentlich ist eher meine Frage, das waren eher so Vorschläge, so hast du eine Idee, wie man das gut machen könnte, dass ja, man sagt, okay.
Ich würde fragen, warum überhaupt? Also warum sollten wir diesen Eingriff überhaupt uns vorstellen. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du nur Joe Rogan als einzige Quelle der Weisheit hast. Also es gibt ja, also das, was ja sich verändert hat, ist, wir sind ja weg von, es gibt einen Fernsehsender pro Staat, hinzu, es gab 20 Fernsehsender zu 200, jetzt gibt es 1 Milliarde Fernsehsender, nämlich jeder, der Lust hat, Fernsehsender zu sein, darf jetzt Influencer sein und darf Inhalt verbreiten. Das heißt, im Grunde genommen hast du ja jetzt die Vielfalt und die Möglichkeit, und wenn jemand jetzt Joe Rogan hört, sich denkt, boah, ich fand den eigentlich immer gut und jetzt hat der, jetzt labert der Quatsch oder ich bin mit seiner Meinung nicht immer einverstanden, dann guck halt jemand anderen. Also dann hol dir deine Infos anders her. Das ist, als würdest du versuchen zu sagen, wir dürfen ab jetzt nur noch Bücher drucken, nur noch irgendwelche, also wir dürfen jetzt alles, was an Medien und Kommunikation zwischen Menschen passiert, müssen wir sicherstellen, dass da kein Quatsch verbreitet wird. Und das ist eine Aufgabe, ich glaube, die löst du nicht, indem du anfängst zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was darf gesagt werden und was nicht. Und ja, den Schritt würde ich gar nicht machen. Ich verstehe gar nicht, warum man das als Problem lösen möchte.
Glaube, weil man dann so schnell so einen Schritt weiterdenken kann. Was ist, wenn der jetzt in jedem Podcast das N-Wort droppt? Und wenn er jetzt irgendwie ein harter Rassist ist, so sagt man dann, ja, okay, wir lassen den die ganze Zeit weitersenden mit seinen Millionen Zuhörern. Wenn die das geil finden und abfeiern, lassen wir zu. Ist dann so.
Wie lange? Solange er kein Gesetz verletzt und solange er irgendwie nicht.
Ja, aber dann wird er ja Gesetz. Ja, dann wird er quasi ein Gesetz verletzen. So.
Dann kannst aber du ihn anzeigen wegen was auch immer und dann kommt er in den Knast oder was auch immer. Ja.
Aber das wäre dann auch eine Form der Zensur. Das wäre dann so nach dem Motto, wir haben uns wieder
darauf geeinigt. Das wäre eine Verletzung, die quasi im Gesetz jetzt schon steht und wo er dann sagt, hey, ich habe zu dem Zeitpunkt, als es schon im Gesetz stand, etwas getan, was gegen das Gesetz ist, also muss ich die Strafe dafür quasi empfangen. So, aber jetzt de facto hat er ja nichts getan, was irgendwie ein Gesetz verletzt, sondern er hat quasi, wenn überhaupt, eine Meinung
zugelassen. Also ich weiß nicht genau, also ich habe nur gelesen, dass es auch rassistisch war wohl. Also ich habe nur mitgelesen, dass irgendwelche rassistischen Sachen, wofür er sich auch entschuldigt hat. Aber ich weiß nicht, was das genau war.
Ja
gut,
aber ne, da liegt es ja nicht quasi an der Masse, sondern liegt an dem Richter, wenn er eben angeklagt wird, zu entscheiden, war das jetzt so schlimm, in Anführungszeichen, dass eben Gesetz verletzt wurde und gehörte dafür ein Knast oder eine Geldstrafe oder was auch immer üblich ist für solche Verbrechen. Aber dafür, also ich weiß nicht, ob man da jetzt einen Apparat schaffen muss, der sagt, okay, wir sind jetzt quasi der, was auch irgendwie auch immer das aussehen soll. Also wir entscheiden, also irgendwer entscheidet, was richtig und falsch ist und sortiert jetzt Informationen und sagt, das darfst du sagen und das nicht. Das wie wird, also wenn man das jetzt, ich glaube, was immer hilft oder was mein, also was, wie ich versuche darüber zu denken, ist, wenn du jetzt durch die Stadt läufst und da stellt sich jetzt jemand hin und sagt, ja, ich finde Impfung blöd, dann kannst du sagen, ja, kann sich einfach sich dahinstellen und einfach irgendwas sagen, wenn du sowas machst, dann musst du das vorher anmelden, dann gibt es eine Demonstration und dann kannst du sagen, Impfung ist doof. Aber das ist aus gutem Grund ja möglich. Also wir haben ja gesagt, zwischen Deutschland, dass wir gesagt haben, Demonstrationen und Demos und die freie Meinungsäußerung nach bestimmten Regelwerken ist erlaubt und wenn du das eben einhältst, dieses Regelwerk, dann darfst du alles sagen, was du willst. Du kannst eine Demo anmelden zum Thema, ich glaube, die Erde ist flach und dann könnten wir uns am Hinstellen Plakate malen und sagen, die Erde ist flach. Und da wird sogar die Polizei beschützen, dass uns niemand verhaut, weil wir so einen Schwachsinn erzählen. Und ich glaube, das ist halt so ein Grundprinzip, so ein Grundwert, den wir haben in manchen, nicht in jedem Land der Welt, aber in vielen Ländern. Und ich glaube halt eben dieser Versuch zu sagen, wir verbieten jetzt Leuten irgendwas zu sagen, ist halt eigentlich ein Bruch dessen, wenn man so möchte. Weil wenn du es auf die Straße überträgst und Joe stellst jetzt am Kölner Dom hin und erzählt jetzt, ja, weiß nicht, Impfung ist blöd, dann würden wir es ja auch zulassen, ja.
Aber jetzt könnte man ja noch dann sagen, ja, okay, verstehe. Also wie gesagt, ich denke da gerade viel drüber nach, deswegen, ich habe da jetzt gar nicht so eine abschließende Meinung. Sondern, aber man könnte jetzt ja immer noch sagen, gut, wenn Spotify jetzt alle seine Folgen löscht, ist das die Frage, ist das quasi eine Zensur? Oder ist das dann quasi, dass Spotify sagt, ey, yo, du bist mit mir in einen Vertrag eingegangen, den hast du dich quasi jetzt nicht gehalten oder du schädigst uns jetzt, bitte geh. Und dann, also, weil man könnte ja sagen, es steht ihm ja immer frei, wieder seine eigene Plattform zu gründen und dann können die Leute da quasi weiter zuhören und dann ist alles cool. Ich glaube, dann wäre es auch nochmal eine andere Debatte, wenn er quasi in seinem Bereich, ohne andere zu touchieren, weil ich glaube, da wir haben ja also dann diese Mitaufreger, sag ich mal, dass dann, keine Ahnung, wer war es, nicht Ringo Starr, sondern, ich komme nicht drauf, ein Musiker, der dann sagt, ey, ich nehme alle meine Musik von Spotify, weil ich habe keinen Bock, dass ich mit dem in Verbindung gebracht werde. So, und das heißt, im Prinzip beeinflusst er mit seiner Handlung, die er da tut, mehr oder weniger, wie man das auch sehen möchte, ja irgendwie auch andere Künstler, die mit dieser Plattform irgendwie in Verbindung stehen. So, und dann ist die Frage, wäre das jetzt eben schon für dich, sag ich mal, als jetzt harter, ganz harter Vertreter, der, ne, eigentlich sollte alles erlaubt sein, so, was im gesetzlichen Rahmen in Ordnung ist und so, wäre das dann eben auch eine Form der Zensur zu sagen, naja, Spotify löscht jetzt die Folgen, die irgendwie zum Teil vielleicht ihnen gehören, wie man auch immer das jetzt gehört, und kicken den quasi.
Nee, das ist, also aus meiner Sicht sind das zwei komplett unterschiedliche Ebenen. Das eine ist die Staatsebene, zu sagen, was sind die Gesetze und was darfst du frei reden oder nicht. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe mit der Demonstration. Was Privatvertrag zwischen Spotify und Joe Rogan angeht, da Das ist jetzt, das meinte ich mit Spotify, wollte sich eigentlich nie politisch in irgendeine Richtung positionieren. Also wenn ein Unternehmen wie Spotify sagt, wir erlauben jetzt eben bestimmte Podcasts nicht oder bestimmte Künstler nicht aufgrund eben XYZ, es kann ja in alle möglichen Richtungen ausschlagen. Die sind zu links, die sind zu rechts, die sind zu crazy, die sind zu konservativ, kann ja in alle Richtungen sein. Und jetzt zu sagen, wir als Spotify möchten wir eben niemanden auf unserer Plattform haben, der eben Impfgegner unterstützt in irgendeiner Form. Das ist eine freie Entscheidung. Das ist so, wie wenn ich entscheide, ich möchte nicht mit dir abhängen, weil du hast irgendwie einen komischen Pulli an. So.
Hey.
Das ist meine Entscheidungsfreiheit als Individuum. Ja. So, genauso kann Spotify als Unternehmen frei entscheiden. Wollen wir das nicht? Und ich weiß, ich kenne den Vertrag nicht zwischen den beiden. Yeah. Aber das müssen die untereinander halt aushandeln, was das eben für Konsequenzen für den jeweils anderen hat und wie die damit auseinandergehen. Und das ist ja schon immer so gewesen, dass halt die meisten Unternehmen an einem bestimmten Punkt sagen, ja, wir müssen uns jetzt irgendwie positionieren. Wir müssen als Unternehmen irgendeine Stimme finden. So wie, Google auch sagt, wir zensieren bestimmte Suchergebnisse, weil eben da Sachen drinstehen, die wir nicht unseren Usern, ne, aber das ist dann quasi deren Produkt, was sie dir anbieten. So wie jetzt, ein Autohersteller sagt, wir bauen quasi jetzt ein Sicherheitsgurt ein, das ist unser Produkt und wir nerven dich so lange, bis du angeschnallt bist. Ob dieses Nerven notwendig ist, weiß ich nicht. Aber das machen die und entweder kaufst du das Produkt oder es nicht. Genauso wie du eben sagst, ich nutze Spotify als Produkt, eben als Künstler oder als Hörer. Da steht dir ja frei. Niemand zwingt dich, Spotify zu nutzen. Geh zu Apple Music, geh zu YouTube Music, geh zu wo auch immer. Und das ist eine freie Entscheidung. Da soll jeder machen, was er will. Ich fand es halt nur, ich glaube nur, dass die Gründer von Spotify nie damit gerechnet haben, dass sie in dieses Dilemma reinrutschen. Und das ist jetzt eben jetzt diese interessante Position, weil du sitzt da und denkst dir so, ich muss mich jetzt positionieren. Ich habe so viel Druck, ich kann nicht einfach sagen, ja, wir lassen alles, wie es ist, weil die Mitarbeiter rebellieren. Das war ja das große Problem. Die Mitarbeiter intern bei Spotify haben rebelliert und gesagt, wir wollen den Typen nicht als Vertreter unserer Marke. Und dann musst du dich plötzlich entscheiden. Und das finde ich halt, das ist knifflig. In so einer Situation willst du nicht sein. Du kannst natürlich vorher schon Entscheidungen treffen, aber dann hättest du den Deal vielleicht mit ihm nie gemacht, weil das zu riskant wäre.
Ja, genau, aber ich finde es von außen ganz spannend, eben zu sehen, in so einem großen Konzern dann eben, der ja eigentlich dann so ein bisschen unbedarft, fast schon kindlich groß geworden ist, könnte man sagen, ne, viel gewachsen ist, jetzt auf einmal vor dieser Entscheidung steht, finde ich von außen ganz spannend zu betrachten, so wie das jetzt so ausgehen wird in irgendeiner Form eben. Und dann, aber dann habe ich eben, genau, dann, okay, aber dann, nur den Punkt dann richtig zu verstehen, dann ist ja im Prinzip alles, was ich ins Internet schieße, ist ja immer eigentlich auf irgendeiner Plattform von irgendwem. Das heißt, im Prinzip hat immer jemand das Recht zu sagen, ne, ich will das nicht bei mir haben, ne, ob der Serveranbieter das nicht will, ob Facebook die Kommentare löscht oder keine Ahnung was irgendwie, ne. Das heißt, da haben wir ja eine Form der, dann auch der für dich in irgendeiner Form akzeptierten Zensur, weil ich quasi immer in Abhängigkeit von einem Anbieter quasi stehe in irgendeiner Form, der mir das Recht gibt. So wie ich, wenn ich draußen in der Fußgängerzone meine Sachen halten will, meine Reden halten will, brauche ich auch die Legitimation von der Stadt oder von wem auch immer dann, von der Behörde. Weil sonst werde ich gekickt. So, wenn ich jetzt einfach so irgendein Bullshit erzähle, so dann kommen im Internet oder, also dann kommen Leute halt und sagen, nee, wollen wir nicht.
Ich finde, auch da hilft wieder so ein bisschen, also da hilft mir immer der Blick quasi in die Fußgängerzone. Weil wenn du jetzt vor zwei Schuhläden stehst und da weißt, der eine Schuhladen, da ist der Eigentümer von dem Laden ist ein Nazi und der drückt immer Sprüche, wenn jemand reinkommt, der irgendwie nicht so aussieht, wie er sich das wünscht. So. Und du hast auf der anderen Seite den anderen Schuhladen, der andere Werte vertritt. Ich sag nicht, dass Nazi sein Wert ist, aber nur um das Argument jetzt zu brechen.
Yeah.
So, dann kannst du frei entscheiden, wo gehe ich hin? Und wenn die meisten Menschen in diesem Land eben keine Nazis sind, wird der Schulladen nicht lange existieren, weil das wird sich quasi rausregulieren an der Stelle. Ist ja noch was anderes, als wenn jetzt, weiß ich nicht, jetzt ist das Beispiel vielleicht zu krass, aber wenn du jetzt sagst, der eine Schulladen, da werden irgendwie Frauen irgendwie schlecht behandelt oder weiß ich nicht, Kinder werden diskriminiert, weil was auch immer. Also es gibt tausend Beispiele. Und im Grunde genommen ist es halt immer noch deine persönliche Entscheidung zu sagen, möchte ich sowas unterstützen oder nicht? Und du kannst es eben entsprechend durch deine Stimme, so wie Leute jetzt sagen können, wir finden Joe Rogan blöd, wir hören seinen Podcast morgen nicht mehr. Dann wird er merken, oh, das war nicht so klug, weil mein Hörer fand das scheiße. Und jetzt könnte man auch argumentieren, wenn er sein Inhalt ja doch so schädlich ist und so Quatsch ist, warum hören 10 Millionen Menschen, wie viel auch immer, seinen Inhalt?
Weil es genug Trottel gibt. Aber nein, Quatsch. Nein.
Genau, also, aber man könnte halt auch immer argumentieren, irgendwem wird das ja gefallen, irgendwer mag das. Und wer bist du zu entscheiden? Und mit du meine ich nicht dich als Individuum, Spotify oder wer auch immer, wer bist du zu entscheiden, was Leute gut finden sollen, was eben nicht. Du kannst das machen, aber du musst halt mit den Konsequenzen leben, wenn du das eben tust. Und genauso muss Spotify jetzt überlegen, verlieren wir jetzt ganz viele Joe Rogan-Fans, die dann ihren Account löschen, wenn wir ihn jetzt zensieren. Oder holen wir uns, lassen wir ihn und holen uns weiterhin seine Fans auf die Plattform. So, das ist der Trade-off, den wir machen müssten.
Weil beides und verlieren kannst dafür du andere haben. Künstler vielleicht, Mitarbeiter, was auch immer so. Ne? Ja, und stehen in diesem öffentlichen, genau, da sind wir ja so ein bisschen, also ja, ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen alles zu gesagt, ne? Aber man könnte von daher auch so ein bisschen dann eben den Strang ziehen, diesen ganzen Cancel-Culture-Gedanken, ne? Wenn wir sagen, die Leute canceln irgendwie schon, bevor der Film raus ist, wegen irgendeiner Schauspielerin, irgendein Film und keine Ahnung was. Im Prinzip ist es, genau, also es ist, da wäre es ja eine Situation zum Beispiel, ich glaube, es war ja bei Star Wars in irgendeiner Form so, dass es dann so harten Shitstorm gab und keine Ahnung was, wo da zum Beispiel ich auf der Position war und dachte, hä, wieso canceln das Leute jetzt? Das ist doch vollkommener Bullshit so, ne? Und jetzt bei dem Punkt, keine Ahnung, weiß nicht, welche Position ich bin, aber je nachdem, in welchem Ausmaß da sich geäußert wurde, bin ich wahrscheinlich eher auf der Situation, auf der Position, wo ich sage, ja, ich kann verstehen, wenn Spotify sagt, die Folge löschen wir, so, ohne dass ich denen jetzt unterstellen würde, ja, ihr seid die krassen Zensurkönige, die jetzt uns wieder nah ans Dritte Reich bringen, wir verbrennen bald irgendwelche Bücher. So, ne, das ist halt irgendwie immer schwer, weil man kann natürlich die Wege dann immer weitergehen und sagen, ja, wie weit sind wir noch davon entfernt, dass wir auf einmal dann alles irgendwie gelenkt haben, wer bestimmt jetzt was richtig, was falsch ist und so. Aber trotzdem können wir uns ja, glaube ich, darauf einigen, dass, genau, wie du gesagt hast, ne, zum Beispiel Gesetze, also dass wir uns auf bestimmte moralische oder auf einen bestimmten Kodex irgendwie eigentlich auch so global in irgendeiner Form geeinigt haben, den wir einhalten sollten. So, ne? Jetzt sind halt so jüngere Probleme, wie zum Beispiel Impfdebatten, die gab es einfach vorher nicht. Da haben wir noch keine abschließende Beurteilung irgendwie so zu. Ne? Bei Rassismus sind wir uns relativ einig, weil wir lang genug darüber geredet haben und wir irgendwie viel Erfahrung damit gemacht haben. Weswegen wir uns relativ schnell einig sind, dass das halt einfach immer scheiße ist. So, dass, ja, weil, letzter Punkt noch, den ich nämlich noch ganz interessant fand zu dieser ganzen Internet und wie ist jetzt so der Internet ein rechtsfreier Raum oder ein meinungsfreier Raum oder wie auch immer. Das ist ja immer ein bisschen das Problem der Ländergesetze, glaube ich so. Ne, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was kannst du als Deutschland mit deinen Gesetzen machen, wenn irgendwie Facebook mit amerikanischem Recht dann sagt, nö, hier ist es erlaubt. So, habt ihr Pech gehabt. Ihr könnt uns mit euren Gesetzen nichts anhaben, auch wenn ihr euch darauf geeinigt habt mit Deutschland, dass ihr das doof findet. Habt ihr Pech gehabt, oder? Also das wäre noch so ein Punkt, wo ich sage, da haben wir ja kein globales Rechtenetz, die halt irgendwie die Rechte im Internet gut steuern, dass wir sagen, darauf können wir uns überberufen. Ne?
Es ist nur nicht gespannt.
Genau.
Aber du hast zwei Beispiele auf der Welt, wo das richtig gut funktioniert. Und das sind eigentlich, also jetzt, das ist ein bisschen weg von dem Thema, aber im Grunde genommen geht genau das. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, also jetzt zum Beispiel Deutschland ist ja das Internet reguliert. Mhm. Und wenn du als Individuum eine Website machen möchtest, also dich im Internet quasi präsentierst, egal was für den Inhalt du hast, musst du quasi per Gesetz hingehen und sagen, du musst schreiben, wem gehört diese Website, wer betreibt die, wer ist der Verantwortliche.
Das klassische Impressum.
Genau, da kommst du
nicht so rum. Dass keine Briefkastenfirma in Malta sein darf, oder? So, das ist verboten, richtig? Oder ist das eine Grauzone?
Nein, du kannst als Impressum kannst du aufschreiben, was du willst. So, das wird nicht gesagt, hier, das darf nicht, also darf eine Firma sein, das darf eine Privatperson sein. Ich weiß nicht, ob du eine Adresse in Deutschland brauchst, das weiß ich nicht.
Das meine ich gerade. Okay, ja, okay, egal.
Aber selbst wenn nicht, aber du bist gezwungen, eben als Webseitenbetreiber dich irgendwie auszuweisen in irgendeiner Form, dass man dich, damit man dich eben rechtlich verfolgen kann, wenn irgendwas dann sein sollte. Also das heißt, grundsätzlich ist das geregelt und alles darüber hinaus auch. Also sogar Cookies wurden ja mittlerweile geregelt. So.
So, und jetzt, was uns alle nervt.
Das ist kompletter Schwachsinn. Ist aber egal. Cancel! Nicht so mein Grund jetzt. Naja, aber im Grunde genommen, wenn du jetzt hingehen würdest und sagst, naja, wenn sich irgendwie jemand sträubt, das einzuhalten aus dem Ausland, dann könntest du jetzt hingehen und sagst, du spannst eine Firewall in Deutschland. Und wie du das machst, ist, du gehst hin und zwingst alle Internetanbieter dieser Welt, bestimmte Listen zu führen, wo das dann heißt, Facebook.com ist verboten, weil Facebook hält sich nicht an deine Regeln, hat keine Impressum. Das könntest du tun. Das hat
China, was doch in China gemacht wurde, ne?
War erfolgreich gemacht. So, da kommst du nicht drum rum, außer du nutzt VPN, aber das ist dann eine andere Geschichte. Aber im Grunde genommen kannst du das machen. Also du kannst dieses Netz spannen. Also Deutschland könnte jetzt hingehen und sagen, wir zwingen jetzt die Telekom, Vodafone und wie sie alle heißen, eben bestimmte Internetseiten zu verbieten, die eben nicht dem Recht entsprechen und eben die Gesetze verletzen. Das würde funktionieren. Und das meine ich mit, es ist grundsätzlich möglich, das Netz ist nur nicht gespannt. Weil, also vielleicht ist es sogar gespannt, aber so wenig restriktiv, dass wir davon nicht viel mitbekommen. Und in China ist es deutlich anders. Da wird's halt ganz, und ich glaube, in Russland ist es ähnlich. Da wird es halt auch, wo es auch gespannt, weil die Analogie ist, da kommt das aus dem Zollverkehr, dass man sagt, hey, wenn du über die Grenze gehst und quasi Güter von Land A nach Land B bringen willst, da hast du ja auch als, wie soll ich sagen, als Regierung oder als Land die Möglichkeit reinzugucken und sagen, bin ich damit einverstanden, dass das jetzt über die Grenze geht. Und diese Logik haben sie auch angewandt und gesagt, okay, wir setzen jetzt die Grenze, wir machen eine Firewall und wir sagen, was durch darf. Problem in der Hinsicht gelöst, wenn das ein Problem ist. Also,
ja, aber
es
ist interessant, ne?
Dass daher ist für mich auch diese sorry, da ganz kurz, nee. Dafür ist, deswegen sage ich halt, deswegen glaube ich auch nicht, dass das Internet so ein rechtsfreier Raum ist, weil faktisch ist es das nicht. Du musst dich quasi ausweisen. Wenn du es nicht tust, wirst du quasi rückverfolgt über den Hosting-Anbieter, der deine persönlichen Daten aufgenommen hat. Klar kannst du alles faken, du kannst das Gesetz brechen. Es ist kein Lücken, also es ist kein Gesetz, was unmöglich zu brechen ist, genauso wie du jemanden umbringen kannst. Aber im Grunde genommen, wenn du eben nicht das Gesetz einhältst und eben kein ordentliches Impressum hast und so weiter, dann bist du halt belangt. Und dann
ja, der Punkt absolut da, stimmt. Nur ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen willst, weil ich habe die Zahlen jetzt dazu nicht, aber mein Gefühl, jetzt sind wir bei gefühlten Fakten, mein Gefühl sagt mir, dass ich glaube, also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas sage, so geflügeltes Wort wie internetrechtsfreier Raum, dann meine ich eigentlich eher, dass ich glaube, der Böse da eher gewinnt, also jetzt sehr aus meinen Augen böse, eher gewinnt als jetzt im echten Leben, weil die Polizei oder die Exekutive fitter ist und mehr Erfahrung hat in dem Bereich der realen Verbrechen, die sie so täglich irgendwie schon beobachtet haben über Jahrzehnte. Und jetzt so, wenn du halt, ich erinnere mich, ne, als meine Kreditkarte mal da irgendwie vor 10 Jahren oder keine Ahnung was geknackt wurde, ich da reinkam und gesagt habe, haben Sie denn noch ein Antivirus-Programm? Ja, keine Ahnung, dann können wir jetzt auch nichts machen. So, wo man denkt so, ja, also ich glaube, mit so rechtsfreiem Raum ist dann wahrscheinlich, also könnte ich mir vorstellen, eher so gemeint, dass so ein bisschen die Infrastruktur fehlt oder beziehungsweise, dass die Erfahrung fehlt oder die Expertise fehlt, innerhalb dieser digitalen Welt auch eben exekutiv sinnvoll nach Rechten zu agieren. Ich glaube, wir haben da ganz viel, dass da passiert, wo die Leute einfach zu unerfahren sind oder wo die, wie, das meine ich mit die Bösen in dem Fall, die Verbrecher, dann könnte man so sagen, einfach smarter, schlauer und noch viel mehr Vorsprung gegenüber der Exekutive haben, als sie es im echten Leben vielleicht haben. So, das ist, glaube ich, so ein bisschen damit gemeint, weswegen da mehr Blödsinn läuft, als jetzt im echten Leben. Vielleicht. These. Dunkelziffer unbekannt.
Ja, ich glaube, das ist so die Standardaussage, die wahrscheinlich immer richtig ist, ist ja gut, das ist immer, wenn was Neues existiert. Das sind meistens diejenigen, die ein wirtschaftliches Interesse daran haben, dass es die aussitzen, meistens schneller und erfolgreicher damit, das auszunutzen, als diejenigen, die es verteidigen müssen. Ich glaube, das ist so ein Standard-Pattern, was du immer hast. Also immer wenn es was Neues gibt und es gibt die Möglichkeit, irgendwie damit auszunehmen, dann passiert das als allererstes und die Trottel fallen drauf rein und lassen es eben mit sich machen. So, jetzt meine ich Trottel im Sinne von
Leute,
die dann irgendwie naiv sind und sagen, ne, du kannst jetzt auch sagen, die ganzen Leute, die NFTs gekauft haben vor einer Weile oder jetzt immer noch kaufen. Wie viel Schundluder wird da getrieben? Das ist was Neues, kein Mensch weiß, was es ist. Es dauert erstmal 3 Jahre, bis es reguliert wird und nach 3 Jahren wird man sagen, ab jetzt nur NFTs nach dem Geldwäschegesetz. Und dann wird man sagen, aber die 3 Jahre lang, da wurde das doch irgendwie schamlos ausgenutzt, um Geld zu waschen und was auch immer. Ja, ist zu spät, können wir jetzt rückwirkend nicht machen. So. Aber das ist, glaube ich, ein Standard, dass immer, wenn es was Neues gibt, wird es erstmal, gewinnt erstmal der Böse, meistens, und dann
Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Masse und die Direktivität. Ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber das, wie direkt alles sein kann. Weil du kannst ja einen Facebook-Post machen und dann sind da 1000 Kommentare drunter, die dir alle den Tod wünschen. Was ja faktisch ein Verbrechen ist. So, was, du darfst ja nicht Leuten den Tod wünschen oder die zutiefst beleidigen, was auch immer. Ne? Nehmen wir einfach das Gesetz der Beleidigung. So, im echten Leben hast du den vor dir, du rufst die Polizei an, im Zweifel, wenn du Bock darauf hast, du hältst die Person fest, whatever, sagst hier, da ist jemand. So, und natürlich kann die Polizei, so gut sie auch gerade vielleicht sein mag, kann nicht 1000 Meldungen sofort 1:1 perfekt verfolgen. Also ich glaube, wir haben einfach durch diesen digitalen Raum so viele potenzielle Verbrechen, wieder in gewissen Anführungszeichen, also Gesetzesverstöße, die mögen jetzt auch mal klein sein, im Sinne von, das ist einfach eine, du Vollidiot, so, ein bisschen böser vielleicht. Oder es ist halt eben die Milliarden-Geldwäsche, so, ne? Wir haben ja eine sehr große Range. Und ich könnte mir vorstellen, dass durch den digitalen Raum einfach eine, keine Ahnung, 50.000-prozentige Steigerung an quasi Verbrechen dazukam, aber die Polizei wahrscheinlich vielleicht eher gesunken ist oder genauso geblieben ist, die Anzahl an Polizisten oder wie auch immer. Also ich glaube, es ist nicht möglich. Also selbst wenn sie wollten, so wie es gerade ist, könnten sie das alles gar nicht verfolgen, weil es einfach zu viel ist. Könnte ich mir vorstellen. Ist auch die Frage, ob es nötig ist.
Ich habe gar kein Gefühl dafür. Also man weiß ja auch gar nicht, was hinter den Kulissen alles so passiert und wie viele quasi Verbrechen. Also was ich schon glaube, ist, dass eben nicht quasi so ist, dass du, wenn du jetzt egal welche, soll ich sagen, Verbrechensbekämpfungseinheit, die du jetzt nimmst in Deutschland. Ich glaube nicht, dass da irgendwie überall noch die Hamsterräder gedreht werden und da irgendwie so Holzmodems unterwegs sind und da
gar nichts passiert. Genau, das möchte ich auch gar nicht sagen,
ja. Ich glaube, da hat sich auch schon viel getan. Ich glaube, du wirst nie eine 100%-Quote haben, bei der Verbrechensbekämpfung. Und ich habe keine Ahnung, ob die jetzt intern Verbrechen, ob die Quote irgendwie der Bekämpfung irgendwie kleiner ist als die im realen Leben. Mein Bauchgefühl sagt ja, aber keine Ahnung, ich kenne ja gar keine Zahlen zu. Daher, wahrscheinlich ist es, so wie du sagst, es wird wahrscheinlich mehr irgendwie, es passiert wahrscheinlich mehr, was nicht irgendwie geahndet wird, als im echten Leben. Irgendwie.
Vielleicht auch durch den Impuls, dass es auch durch die Anonymität oder durch die Teilanonymität auch Leuten, die Verbrechen begehen wollen, wie gesagt, ist wieder auch im kleinen Rahmen, ne? Ich meine jetzt immer alle, die ganze Range davon, also irgendeinen Gesetzesbruch vergehen wollen, einfach die Hemmschwelle viel geringer ist. Also ist ja viel, also menschlich einfach die Hemmschwelle größer, jemandem ins Gesicht zu schlagen, als jemandem zu schreiben, ich schlag dir ins Gesicht oder keine Ahnung was, oder auch jemandem das zuzurufen, wenn jemand vor dir steht, zu sagen, ich schlag dir jetzt die Fresse ein, ist ja was anderes, als ich schreibe das im Internet so. Und ich glaube, allein deswegen ist die Quote einfach höher von Dingen, die da sind, weswegen man ja vielleicht auch überlegen muss, kann man jedes Gesetz eins zu eins aufs Internet anwenden? Ist es sinnvoll, jede verbale Entgleisung zu verfolgen? Wo ziehen wir da wieder die Grenze? Ne? Wann ist es wirklich, dass wie so eine Art Mob sich dann bedroht fühlen? Weil wir haben ja auch schon Beispiele erlebt, wo das eben so groß wurde, dass dann Menschen eben auch im realen Leben davon große Schäden, also das, was passiert ist. Deswegen, ich glaube, es ist einfach ganz schwer auch für die, und jetzt wollte ich jetzt gar nicht so Polizeibashing betreiben, im Sinne von, die sind alle so alte Männer, die gar nichts mehr können, sondern im Sinne von, ich glaube, es ist einfach gerade noch nicht geregelt genug. Und das meinte ich am Anfang vielleicht mit dem Satz mit Regulierung, im Sinne von, es fehlen vielleicht Gesetze, Richtlinien oder so, oder eine Einheitlichkeit, dass man auch weiß, was darf ich im Internet eigentlich? Weil ich glaube, viele der 13-jährigen Fortnite-Kids, die vielleicht mittlerweile Roblox-Kids sind, keine Ahnung, die wissen nicht, was ist eigentlich erlaubt jetzt in diesem Internet und was vielleicht nicht in irgendeiner Form, und wissen, also, und ich glaube, das ist
aber ich weiß schwer. Nicht, ob wir da nicht auch Thema Gesetz und Erziehung miteinander vermischen. Ich glaube, du musst, also es gibt ja auch kein Gesetz dafür, dass du jemandem die Tür aufhältst, wenn du nett bist. Und ich glaube, es ist halt ein schmaler Grat zwischen, was ist Etikette, Erziehung, gutes Benehmen, Verhalten. Und ich glaube, dafür haben halt, das ist wie beim Autofahren. Leute, die im Auto sitzen und sich im Auto sicher fühlen, haben per se eine größere Klappe, als wenn sie vor dir stehen. Das gilt für mich genauso wie für alle anderen. Deswegen schreien wir uns gerne in Autos an und hupen direkt los. Und wenn da irgendwer aus dem Auto aussteigt, dann machen wir kurz die Regeln zu und hoffen, dass er uns nicht verprügelt. Ja. Aber ich glaube, das Internet ist halt noch mehr Distanz, wie du gesagt hast. Ne? Da ist einfach noch mehr Platz, um eben eine große Klappe zu haben und kein Risiko zu befürchten. Und ich glaube, das zeigt halt einfach, was für Scheißwesen wir eigentlich sind als Menschen. Sobald wir irgendwie die Möglichkeit haben und kein Risiko für uns sehen, fangen wir an, andere Leute irgendwie schlecht zu behandeln. Und ich glaube, das ist eher ein moralisches Problem und eher ein Problem der guten Erziehung und eben der Vernunft und weniger eins, wir müssen jetzt irgendwie gutes Benehmen im Internet regulieren, weil auch da gilt wieder, ne, was ist gut, was ist schlecht, jetzt findet der eine das auf einmal geil, und ich glaube, das ist
Ich meinte mehr diese Mordaufrufe und so, glaube ich. Ich glaube, es ist zu
also, ja, gut, aber solche Sachen, anderes Thema. Das ist wieder so diese Grenze. Genau, aber ich glaube, was für mich so die Quintessenz aus dieser ganzen Debatte ist, ist zu sagen, was wir immer brauchen, ist die Möglichkeit der freien Entscheidung und die Möglichkeit eben zu wechseln, wenn uns irgendwas nicht mehr passt. Mhm. Damit meine ich sowohl auf Internet-Ebene zu sagen, wenn ich eben auf diesem sozialen Netzwerk unterwegs bin, wo ich Morddrohungen erhalte, dann möchte ich da sagen, ich streiche jetzt dieses Netzwerk und gehe ins andere Netzwerk. So, das heißt, was du nicht haben willst, ist ein Netzwerk, wo du sagst, entweder bin ich da und akzeptiere den ganzen Scheiß, aber ich brauche es, weil es wird irgendwie Teil meines Lebens, es ist für mich essentiell. Und es sollte quasi immer die Möglichkeit geben, zu wechseln. Genauso wie du sagst, ich finde einen Staat blöd, ich will hier nicht mehr leben, ich finde die Gesetze doof, dann wechsle ich den Staat und gehe. Und ich glaube, diese Möglichkeit eben, wegzugehen von etwas, was du nicht gut findest, die sollte es geben. Und solange es Alternativen gibt, und das ist die zweite Prämisse, ist, glaube ich, reguliert sich vieles von alleine. Jetzt rede ich nicht über die ganz, ganz, ganz schlimmen Dinge, sondern eher über dieses Verhaltensthema, was du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, solange diese zwei Sachen gegeben sind, werden die Menschen schon selbst quasi dorthin gehen, wo sie es für richtig, was sie gut finden und wo sie es gerne.
Beispiel dafür wäre ja so ein bisschen Facebook, ne? So dass die Leute quasi, also es gewisse, also viele Menschen, oder keine Ahnung, also ein gewisser Teil von Menschen sich quasi von Facebook abgewandt hat und jetzt eine andere Plattform, lass es Twitter, lass es Instagram oder keine Ahnung. Also natürlich immer noch beim ähnlichen Oberkonzern dann im Zweifel Instagram und Facebook und so, aber das ist ja erstmal egal, wenn man sagt, okay, der Ton der Plattform unterscheidet sich vielleicht, weiß ich nicht, war lange nicht mehr auf Facebook und so, aber dadurch hast du das ja. Die Gefahr ist natürlich immer, wenn du das so argumentierst, zu sagen, naja, es gibt immer Alternativen. Die Frage ist nur, wie du es richtig gesagt hast im ersten Punkt, ist es denn eine akzeptable eine adäquate Alternative, ne? Weil klar kannst du sagen, ja, dann sei halt nicht mehr auf YouTube, geh doch auf wilma.video.tv so und mach halt bitte da deinen Content an für drei Leute. So, ne? Also das ist halt dann haben wir wieder das Problem, so, ja, klar kannst du überall alles machen, aber das ist natürlich dann kein adäquater Ersatz irgendwie in der Form. Das heißt, es müssten eigentlich adäquate Konkurrenten da sein, wie das ja bei WhatsApp so ein bisschen mehr kommt, seit 5 Jahren gefühlt, so dass man sagt, okay, ja, wir hatten mal irgendwie Threema, wir hatten jetzt irgendwie Telegram, wir hatten irgendwie, was Signal. Haben wir noch alles? Keine Signal, genau, Viber gab's mal, keine Ahnung. Also im Prinzip, das, weil die Funktionen so eingeschränkt sind, weil es einfach nur, naja, du brauchst eine Messaging-App, die im Zweifel noch vielleicht WLAN hier anrufen kann. Ende. So, wenn das ist der Use Case, so, dann ist es egal, ob die eine App vielleicht noch 15-sekündige Videos erlaubt und die andere Fotos, die sie selbst löschen. Ja, das ist nicht der Kern der Sache. Aber also bei sozialen Netzwerken ist natürlich nur die Frage, die sind ja komplexer, hast du adäquate Ersätze irgendwie? Aber ist ja wurscht. Aber ja, find ich spannend. Deine Gedanken, danke.
Bitte.
Ja, ja. Ja, nee, es ist ja interessant. Also ja, weil ich dann immer schnell so ein bisschen auf den Punkt der die Menschen müssen doch irgendwie netter sein, warum sind sie es nicht, die dummen Penner, seid doch alle nett zueinander und macht doch keine blöden Sachen im Internet. Und das ist natürlich schnell auf der Situation, dass man denkt so, ja, okay, aber was ist, wenn irgendwann die Mehrheit dich doof findet mit deiner Meinung so, dann sagst du ja auch nicht, ja, bitte.
Das ist wirklich die zweite Quintessenz. Aus irgendeinem Betrachtungswinkel bist du immer derjenige, der jemand anderen auf die Füße tritt. Es gibt, also kein Mensch ist frei von, ich trete dem anderen auf die Füße.
Schuld. Matthäus 5.3. So.
Auf irgendeiner Achse, auf dem Diagramm, bist du immer irgendwem gegenüber derjenige, der dich irgendwie, weiß ich nicht, wie sagt man,
fickt. Was? Entschuldigung. Ja. Habe ich nicht gesagt.
Jemand unterdrückt oder irgendwie beleidigt, unterdrückt, erfickt, was auch immer. Auf irgendeiner Achse immer. Du kannst nicht irgendwem auf die Füße treten. Das ist eigentlich ein Produkt dessen, was wir alle so schätzen, nämlich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wer man sein will, woran man glaubt und wer man sein möchte.
Und mit wem ich auch rumhänge. Also genau. Mit wem ich konsumiere, wem ich abhänge und so weiter. So,
und diese Freiheit führt automatisch zu Unterschieden in uns als Menschen oder die an uns. Genau, und das wollten wir doch die ganze Zeit. Jetzt sind wir so unterschiedlich, dass wir einander wiederum hassen. Und jetzt fangen wir an wieder. Das ist halt so wie so eine wellenartige Bewegung. Ja, erst gibt es die ultimative Freiheit, dann ist es zu viel Freiheit, dann findest du andere Menschen wieder doof, weil die ihre Freiheit zu sehr ausleben. Also willst du sie unterdrücken, also erfindest du quasi die Cancel Culture. Dann schaffst du wieder eine Gesellschaft, wo alle gleich sind. Dann denkst du dir, boah, ich finde die alle doof,
weil sie
sind
jetzt
alle gleich. Ja. Ich will anders sein. Also fängst du wieder an, Freiheit zu prüfen. Und das ist, glaube ich, so ein ewiger Lauf der Geschichte, der sich immer wieder wiederholt, ist von dem einen Extrem zum anderen. Das Pendel schwingt und je nachdem, wo wir gerade sind, sagen wir, das eine ist cool, das andere. Und ich denke mir halt, lass uns einfach 50 Jahre zurückblicken. Das fanden wir vor 50 Jahren schon scheiße oder vor 70 Jahren in Kriegszeiten. Das wollen wir nicht nochmal. Also lass mal schön irgendwie gemächlich machen und nicht irgendwie alle unterdrücken.
Ja, das stimmt. Apropos unterdrücken.
Let's go, wir wollen wir flat machen.
Nee, ich muss ein bisschen wenden. Es geht auch wieder um das Internet. Wir hatten am letzten, ich habe das schon mal kurz angedeutet, deswegen, also nur für unsere Podcast-ZuhörerInnen, Willi weiß schon grob Bescheid. Wir hatten am Freitag ein Angebot von einem, sagen wir mal, externen Anbieter, der eine Firma gegründet hat, die sich darauf spezialisiert hat, könnte man sagen, Schülerinnen und Schülern zu besseren Noten im Abitur zu verhelfen. So, um das mal ganz.
Nee, das ist doch dein Job.
Stimmt, eigentlich ja, Moment. Nee. So, und also genau, und so. Das Problem ist, pass auf, ich erzähle dir meinen inneren Konflikt. Das Problem ist, dass dieser Typ überhaupt nichts, glaube ich, böse meint und nicht der Böse in dieser Geschichte ist, aber in mir alle Muster triggert, die für das Böse stehen. Und deswegen muss ich so mit mir selber kämpfen, nicht so gemein zu sein, obwohl ich wahrscheinlich jetzt gleich gemein werde. Aber das ist überhaupt nicht persönlich und böse gemeint, sondern es ist, glaube ich, einfach nur, weil diese Person dann für mich für das große Übel steht.
Aber erklär doch, ich weiß ein bisschen, aber auch nicht alles. Also erklär mal vielleicht ein bisschen, was abgeht, wer die Person ist, was für ein Angebot ist.
Also es ist so ein Angebot quasi, das ich habe es noch nicht so ganz durchdrungen, ehrlich gesagt. Es ist aber so ein bisschen aufgebaut, wie so klassische Coaching-Seiten. So nach dem Motto, hey, du willst das und das erreichen, also vereinbare doch einen in großen Lettern oder in rot geschrieben 100% kostenlosen erstes Gespräch mit mir und dann gucken wir mal, vielleicht nimmst du da ja schon was mit und Punkt, so erstmal und so weiter. So, was ja erstmal cool ist, so dass jemand da ist, der sagt, ne, hey, wir können dir vielleicht dich unterstützen bei deinen Zielen, bei deinen Träumen.
Du, also wer, wen, das ist an Schüler gerichtet, Schüler.
Genau, an Schülerinnen und Schüler ist es gerichtet, ist nicht an Studenten gerichtet oder sonst irgendwas, oder Studis, sondern es ist wirklich auf Abitur fokussiert und eben auch auf Noten fixiert, so. Also das ist auch das klare Ziel. Zu sagen, wie kriegen wir das hin, wie kriegst du das hin, dass du jetzt von einem 3-0er-Schnitt auf einen 1-8er-Schnitt kommst, so ungefähr. Ich kann dir dabei helfen, so. Mhm. Das ist die Prämisse. Und das wurde uns Lehrerinnen und Lehrern quasi geschickt, so nach dem Motto, hey, es gibt dieses Angebot, der würde Freitag die ersten beiden Stunden das über Zoom quasi mit eurem Kurs machen. Und ich dachte so, hey, von der Prämisse her, ich habe mich nicht so schlau gemacht, hieß irgendwie Abiturhilfe, keine Ahnung, Abiturvorbereitung und bla bla bla, dachte ich mir so, ja, dazu sage ich nicht nein, ich kann nicht immer predigen, es gibt wichtige Dinge und nicht nur Inhalte, sondern wir müssen auch so gucken, vielleicht ist ja was Cooles dabei. So, dann war das Problem schon, dass dann viele Lehrerinnen und Lehrer mich so gefragt haben, so, hey, Max, machst du da mit? Ich bin mir so unsicher. Und ich war so, hey, ja klar, also ich kann es mir im LK leisten, wir haben genug Zeit, wir sind super in der Zeit. Und hey, das kann schon nicht scheiße sein, das ist doch kein Problem, lass mal machen. Und dann war so, okay, dann machen wir das, So, und dann waren dann nachher ganz viele, also das klingt jetzt so, als hätte ich alle beredet, so soll es auch nicht heißen, nur so 2, 3 in meinem Umfeld eher. Und dann war es so, dass wir dann da drin waren und genau, und dann ging das quasi los. Und das erste Bild war schon für mich ein harter Trigger. Weil es war schon das klassische Bild. Hinter dem Vortragenden war quasi schon so, kennst du doch diese, die bei so, wie heißt das denn? Keine Ahnung, wenn man sich in so Besprechungen, in so, wie nennt man das denn? Konferenzen, keine Ahnung. Also wenn ich einen Vortrag halte, man kann diese Aufsteller kaufen, wo unten so ein metalles Ding ist, dann ziehst du so ein Ding hoch, packst es oben ein. Ja. Genau. Und da war er selber halt drauf und so, ne, mit seiner Firma und so weiter und so fort. Und das stand schon so im Hintergrund und du hast schon so gemerkt, so Setup, Ringlight und keine Ahnung und so stehend, wie schmoggig ich halt jetzt gerade hier vorstehe und so. Und du denkst dir so, okay, wir sind ja auf jeden Fall nicht auf der Ebene, hey, ich bin so ein bisschen nerdiger Schüler und ich sitze jetzt hier und ich erzähle euch mal so ein bisschen was, so, ne? Sondern das hat schon einen sehr professionellen, so, ne, mit Hemd und sehr schicken und sehr high quality, aber auch, also mein LK hat gesagt so, das ist voll der BWL-Justus, Herr Pelzer. So, um das mal mit deren Worten zu sagen. Ja, ja. Und ich war so, ey Leute, wir geben hier jedem eine Chance, wir urteilen hier nicht nach dem Aussehen, haltet mal die Klappe, wir sind hier fair. So, gut.
Okay.
So weit, so gut. 2 Minuten später musste der LK sagen, Herr Pelzer, alles okay mit Ihnen? Können Sie sich beruhigen? Nein, Quatsch. Aber es war dann
gut. War das interaktiv? Also habt ihr euch mit dem unterhalten oder hat er einfach
gehalten? Also es waren alle Kurse, es waren ja irgendwie ja 250 Schülerinnen und Schüler quasi zugeschaltet. Das heißt, wir hatten meinen Laptop als Kurslaptop quasi dann dabei haben dann so in die Klasse gedreht, dass man so ein bisschen die Klasse sehen konnte und so. Und genau, es war dann aber eher so ein Vortrag, aber so eigentlich für so Distanzkram, also gut gemacht, also nach dem Motto, dass jemand so Fragen gestellt hat, was für ein Abiturschnitt wollt ihr eigentlich haben, was wollt ihr erreichen, was habt ihr gerade, wie wollt ihr das erreichen und so, wo man so weiß, okay, in Persona wäre das auf jeden Fall mehr geflowt, weil dann sagen die Leute irgendwie so 1-0, 2-0, 3-0 und rufen so rein, bei so Zoom traut sich halt keiner, das Mikrofon anzumachen als Kurs, dann ruft man das doch nicht einfach rein und wer redet und so. Ja. Das war auch dem Format geschuldet, dass das nicht so richtig geflowt hat, da tat er mir auch ein bisschen leid, das ist einfach blöd, online das Ganze so zu machen. So, aber kommen wir so ein bisschen zu den Kernaussagen. Also ich will das jetzt auch nicht zu lange ziehen, sondern es ist, im Prinzip waren die Kernaussagen des Ganzen, setzt euch Ziele, hier nach dem SMART-Prinzip, so, hast du bestimmt schon mal gehört, ne, hat jeder schon mal gehört, gefühlt so, ne, sie sollen irgendwie measurable sein, realistic, ambitious, hab nicht mehr auf dem Schirm, aber restricted. Genau. Also so nach dem Motto, Ziele sollen erreichbar sein, ambitioniert, nicht zu hoch, nicht zu tief angesetzt und so. So, was total logisch ist, aber was ja trotzdem smart ist, jemandem mal zu erzählen, weil du nicht weißt, ob alle Schülerinnen und Schüler das wissen. Das hätte ich zum Beispiel, wenn ich sowas aufbauen würde.
Das ist so ein typischer Stoff, den du lernst, irgendwie
genau.
Die Uni mal hörst oder so, oder im Studium, aber nicht in der Schule.
Ja. Genau, wo man sagt, ey, das ist gar nicht so doof, vielleicht mitzuteilen. Dann sowas, also ich sag's mal die positiven Punkte erstmal kurz, ne? Sowas wie, macht euch einen Tagesplan, so, ey, schreibt dir auf, was sind deine Ziele für den Tag, was sind deine, was macht dich glücklich an dem Tag, am Ende ratest du, wie erfolgreich war mein Tag, da noch so eine kleine Wasseranzeige, so wie viel hast du getrunken über den Tag, also irgendwie ganz, ganz süß gemacht, so ein bisschen, so, mach dir halt einen Plan, dann bist du weniger ein Hänger, die ganze Prokrastination wird halt weniger, wenn du dir einen Plan machst vielleicht. Auch was ich im Abitur den Leuten genauso sagen würde, ey, macht euch einen Plan, so, das ist Punkt. Also das soll jetzt nicht mal heißen, dass ich die Sachen gut mache und richtig mache, sondern weswegen ich damit kein Problem habe, weil ich das
weil genauso empfehlen würde. Weil es aber auch keine wow, hab's noch nie gehört, Idee, sondern
genau, richtiger Basics, Punkt, die man genau, richtiger Punkt, das eben auch, ne, es ist jetzt nicht, wo man sagt, okay, krass, das ist ja was richtig Verrücktes. Ich überlege, was waren noch positive Sachen? Genau, Routinen bilden, so, wenn du halt, geh halt morgens nicht sofort ans Handy, sondern steh erstmal auf und komm in den Tag und so. Also auch wieder richtiger Punkt.
Ja.
Ende so. Das waren so ein bisschen die Bullet Points der wichtigen Sachen. Vielleicht eine Sache, also ja, eine Sache noch, die schon wieder so ein bisschen, die dann schon ins Kritische geht, ist so, ich verrate euch jetzt einen Trick, Lehrer, hört mal bitte nicht mehr zu. Ihr müsst den Lehrern, um Informationen aus ihnen rauszukriegen, bringt es nichts, wenn ihr fragt, Herr Lehrer, was kommt in der Klausur vor? Dann werden sie nämlich immer sagen, alles. Ihr müsst konkrete Fragen stellen. Also wenn ihr sowas sagt wie, Herr Lehrer, kommt das und das in der Klausur vor? Dann werdet ihr konkrete Antworten bekommen. Wo man so denkt so, ja, ist auch von der Grundidee, natürlich ist es richtig, aber ich habe auch selten so dumme Schülerinnen und Schüler erlebt, die halt gesagt haben, Herr Pelzer, was kommt vor? Alles. Ja, okay. So, also es ist ja eigentlich immer ein Dialog und als Lehrer machst du es ja auch eigentlich immer transparent, dass du sagst, die beiden Themen kommen vor, so, fokussiert darauf im Zweifel, bla bla, und also ergibt sich eigentlich so. Aber wo ich auch so dachte, klar ist das ein Tipp zu sagen, stellt konkrete Fragen und nicht einfach irgendwas Allgemeines. Genauso wie dann so, jetzt kommen wir zu den, was soll ich sagen, offensichtlichen Dingen wie, wenn du gut gelaunt in den Unterricht gehst, dann wirst du bessere Leistungen erbringen, sitzt deine Zeit in der Schule nicht ab, indem du keinen Bock hast, sondern versuch da motiviert zu sein und meld dich mehr, dann werden deine Noten besser. Ja, who could have known so. Aber sind ja auch richtige Punkte. So. Und diese guten Punkte, weil jetzt kommen wir zu dem Problem, weil das ist alles wo ich sofort meine Unterschrift untersetzen würde, wo ich zwar sagen würde, ja gut, das hätte man nicht in anderthalb Stunden, das hätte man wahrscheinlich auch in einem 10-Minuten-YouTube-Video ein bisschen cooler hinkriegen können, so, aber da wäre es weniger interaktiv und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir aber unter den Deckmantel der Problematik, könnte man sagen. Weil jetzt kommen wir zu dem Schein, der da drüber hängt, und zwar dieser ganzen modernen Mentoring-Coaching-Blase, so. Das ist die Art zu reden. Das ist dieses, ich habe mich schon immer gefragt. Fragt ihr euch nicht auch, ist es so und so? Und mir hat man immer gesagt, das. Aber jetzt und so. Also wo du schon so merkst, so jedes in mir wird alles getriggert, weil ich mich halt mal in diese Blase reingearbeitet habe und mir dachte, fuck, wie können Menschen, also das zieht ja viele Menschen. Wie ist es nochmal auf Instagram, wo wir uns auch mal gewundert haben, dass da Freunde, also alte Freunde aus der Schule von uns waren, in der Access Arena. Diese Versammlung, weißt du, was ich meine?
Gedanken tanken.
Ja, genau, sowas in die Richtung. Ich kenne das nicht, aber nur das, was ich bei so Videos gesehen habe, war das sehr ähnlich. Da kommen Speaker auf die Bühne und es geht viel um Emotionalität und wir gemeinsam und Spirit und so weiter und so fort. Und die Inhalte sind dann eher irrelevant, weil es mehr um so Energie geht, könnte man sagen. Und so, was ja auch erstmal so weit, so gut, so, warum sollen Leute nicht was tun, was ihnen gut tut? Aber in der Regel fließt da fucking unendlich viel Geld rein für vielleicht relativ wenig Leistung oder im Zweifel im Worst Case steckt man nachher in irgendwelchen Abo-Fallen und verpflichtet sich für irgendwas, wo dann quasi einfach Geld mit Leiden von Leuten gemacht wird. So nach dem Motto, du bist down, komm hier zu livecoaching.eu, am Anfang kostenlos und jetzt bind dich doch an uns und dann geht's dir besser und du hast hier eine WhatsApp-Gruppe und da machen wir uns alle Mut, aber eigentlich reden sich alle nur ein, hey, das ist doch okay, es lohnt sich doch hoffentlich hier 1.000 Euro für zu bezahlen, oder? So. Und jetzt sind wir nämlich wieder bei dem Punkt, wo ich dann auch eben unfair bin als fieser Lehrer, weil das macht er ja hoffentlich, wahrscheinlich nicht. So, sondern das ist aber nur das, was in mir quasi die Muster, die er triggert. So, zum Beispiel durch, ich habe auf der Homepage schon so ein bisschen geguckt.
Aber wie heißt die Homepage? Guck parallel.
Ich werde das jetzt hier nicht, ich möchte das nicht, okay, ich möchte nicht so gemein sein, aber ich kann dir das, ich schick dir das kurz. Also ich möchte, wie gesagt, das nicht so hart jetzt irgendwie haten, das Problem ist, dass dann auf der Homepage siehst du dann die Frequently Asked Questions und natürlich wäre eine Frequently Asked Question, hey, was kostet der Bums eigentlich? Lass mal Real Talk so. Ich mache jetzt meinen ersten
Gespräch. Oh, vielleicht haben nicht deren Google Ads geklickt, wofür sie jetzt zahlen müssen. Ups.
Was kostet der Bums? Natürlich interessiert das jeden. So, nach dem ersten kostenlosen Gespräch, was kostet das? Und natürlich taucht das bei den Frequently Asked Questions nicht auf. Das heißt, du findest auf der ganzen Homepage nicht, was das eigentlich kostet irgendwann. Und das ist der Punkt, den ich dann mit am meisten kritisiere, weil du dann im Zweifel mit dem Leid, also jetzt wieder im Worst Case gedacht, mit dem Leid von Schülerinnen und Schülern, die halt sagen, boah, ich will meinen Traumberuf erreichen, ich schaff's aber nicht, mein Abi ist so schlecht. Und dann kommt jemand, ein charismatischer, gut aussehender, junger Typ, der dir sagt, ey, ich mach dein Abi geil, komm, wir machen ein kostenloses Gespräch. Und wie gesagt, alles im Worst Case gedacht, ich wickel dich jetzt hier um meinen Finger und du, ein bisschen was musst du halt zahlen. Für eine Dings, für eine Nachhilfe würdest du ja auch zahlen, also zahl doch jetzt dafür. So. Und jetzt könnte man natürlich sagen, was ich wieder nicht beurteilen kann, wenn dann dabei total gute Ergebnisse rauskommen und das mega gut läuft und auf einmal irgendeine Magic happened und auf einmal klappt das, dann würde ich sagen, ja, okay, ist ja cool, weil dann ist es so wie Nachhilfe, irgendwie lohnt sich das, Ende. Aber das Problem ist, die Inhalte aus diesem zweistündigen Seminar sagen mir nicht, dass das passieren wird, sondern sie zeigen mir eher, dass da eine manipulative Nummer läuft. So nach dem Motto, hey, du musst nur dem Lehrer die richtigen Fragen stellen, wir müssen alles auf Effizienz verkürzen, weil es bringt nichts, sich Lernzettel zu machen, mach das mal nicht, steck die Zeit in sinnvollere Dinge, mach 20 Minuten oder eine halbe Stunde Recherche maximal, eine halbe Stunde Präsentation erstellen und dann vortragen, das reicht. Und so denkt so, nee, das reicht nicht pauschal. Es gibt einfach Themen, die musst du nicht ein bisschen länger einarbeiten als eine halbe Stunde. Aber es geht halt viel um so, sei einfach mehr Schein als Sein. Man könnte jetzt natürlich fies sagen, dass das unser Erfolgsrezept in der Schule wäre, aber ich kann das kritisch genug reflektieren, um zu sagen, das würde ich niemandem so empfehlen, weil das eben kein nachhaltiges Lernen ist. Das heißt, dieses ganze Konzept, nach dem, was ich für einen Eindruck habe, ist nicht darauf getrimmt zu sagen, wir wollen hier Bildung fördern, wir wollen mehr lernen, wir wollen das so, sondern es ist halt hart gemünzt auf how to get schnell gute Noten auf einem vielleicht eben komisch manipulativen Weg durch Tricks und Tipps und Tricks, die dich aber nicht zu einem besseren Schüler oder Schülerin machen, indem sie dir quasi mehr Bildung vermitteln, sondern indem sie auch deinen Schnitt besser machen. Und das finde ich irgendwie kritisch. Und letzter Punkt noch, dann kannst du sofort was dazu sagen. Warte, ich muss ganz kurz, kannst du ja jetzt schon was sagen, dann mache ich meinen Yoga-Platz. What? Es ist schon ausgebucht? Wir haben gerade 19.10 Uhr. Das ist doch nicht deren Ernst. Oh, ich hasse das. So,
kannst du ja Coaching suchen, wie man schnell einen Yoga-Platz
bucht. Absolut. Das Problem ist, das ist wirklich der Hass. Das Problem ist in der Nummer ist, dass dann halt dabei, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, dann sowas wie, ja, stellt euch euren Lambo vor, den ihr irgendwann haben wollt oder so, dann was? So Bilder eingeblendet von hier so einem Arzt, einem Staatsanwalt und keine Ahnung was so. Wer davon wollt ihr sein? Welcher Beruf wollt ihr sein? Wo dann so vermittelt wird, jeder muss erfolgreich sein. Erfolg ist Macht, Erfolg ist Geld, Erfolg ist durch diese Berufe, Erfolg ist ein Lamborghini, Erfolg ist ein 1-0er-Abi. Was vollkommener Bullshit ist, diese Message, das ist, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mich halt wütend macht, dass das nicht aus den Menschen bessere Menschen macht. Und wenn ich die ganze Zeit damit verbringe, den Kids irgendwie versucht zu erklären, es geht nicht darum, wie gut euer Abi ist so unbedingt. Ihr könnt auch anders glücklich werden. Ihr könnt in jedem Beruf, ne, guckt, was euch ausmacht, was ihr wollt und so weiter und so fort. Praktika sind wichtiger als Noten und so. Und dann kommt da so ein Typ hin, der halt dann auf seiner Stirn stehen hat, ich bin hier der Abi-Experte, weil er natürlich auch damit geworben hat. Wir sind Deutschland erfolgreichstes Abitur-Vorbereitungsprogramm. Null belegt, also einfach nur so halt immer wieder gedroppt, wo man so denkt, so, ja, wie kommst du zu den Zahlen? Das würde ich gerne wissen, so, keine Ahnung. Und der dann halt so verkündet so, es geht mehr um die Effizienz, es geht mehr um die Oberflächlichkeit, es geht mehr um Manipulation, es geht mehr um sowas und weniger um, ja, setzt euch einfach mehr mit den Sachen auseinander, guckt, dass es euch dabei gut geht und keine Ahnung was. Deswegen steht der halt so komplett konträr zu meinem Verständnis von Schule und Bildung und ich glaube, deswegen bin ich so angefressen von der ganzen Nummer. Und andere Leute würden wahrscheinlich jetzt sagen, hä, ja, ist doch halb so wild, ist doch voll okay, solange der jetzt die Kids nicht abzieht, wie gesagt, das ist ja nur eine Hypothese, dass man halt nicht weiß, was das nachher kostet und so, das muss ja, ja gar nicht so fies sein. Aber worauf man sich einigen kann, das Bildungsverständnis oder das Verständnis von Schule und Abitur steht sehr gegenüber von meinem Verständnis davon. Und das, glaube ich, triggert mich. Plus diese Art, ja.
Warum hat man denen überhaupt dann die Bühne gegeben? Also warum hat man es zugelassen, dass der überhaupt...
Ich glaube, weil das keiner so richtig wusste. Ich glaube, hat sich keiner informiert, sondern ich glaube, dass auch die alle das nur gelesen haben. Also und haben gesagt so, ja, und es hat ein ehemaliger Schüler ist, so, ne? Also es hat ein ehemaliger Schüler, der halt gesagt hat, hey, ja, so, hey, ich war bei euch aus der Schule, der hat halt ein super Abi bei uns gemacht, war ein 1-0er-Kandidat, so, was ja auch nicht müde wird zu betonen. Und dann sagt, hey, Leute, so, ich würde das gerne bei euch machen. Was ja an sich auch cool ist, man könnte ja auch sagen, hey, das war hoffentlich ein kostenloser, netter Service von jemandem. So, ne, also wenn man jetzt wieder sagt, nicht meine Meinung ist die richtige Meinung, sondern aus seiner Sicht macht er ja ein nettes Angebot an viele Leute, wo man auch sagen könnte, ja, vielleicht macht er auch viel Werbung, wenn einer von den 52 Schülerinnen und Schülern oder 10 davon sagen, ey, das finde ich cool, dann ist das so, dann ist das im Zweifel Win-Win, wenn das auch wirklich was bringt. Aber wie gesagt, die Message, die dahinter steht, dieses Effizienzkriterium, dieses Geld-Ding so, ihr wollt doch reich sein und keine Ahnung was, wo man so denkt, oh Gott, was wird hier für einen Wert vermittelt? Also, ich konnte mich auch nicht mehr auf meinem Stuhl halten. Ich bin dann immer nur in der Klasse gewesen, war so, oh Gott, ich sterbe hier. Und die waren nur so, Herr Petzer, beruhigen Sie sich, Herr Petzer. Ja, das war, genau, das war so ein bisschen mein Erlebnis, was mich hart getriggert hat, weswegen ich zumindest, um wieder zu Joe Rogan zurückzukommen, ich mir jetzt vorgenommen habe, dass ich am Dienstag, also morgen früh, eine kleine Gegenveranstaltung veranstalten werde. Und damit die Leute sich selbst ihre Meinung bilden können. Dann können sie sagen, ey, wir können in Richtung Effizienz gehen oder wir können dem Bildungsgeschwurbel und Geschwafel da von Herrn Petzer irgendwie vertrauen. Und dann können sie aber selber sagen, ja, Herr Petzer kann sagen, was er will. Mit Bildung kann ich mir nachher kein Lambo kaufen oder kann ich kein Geld verdienen, so, ist mir scheißegal. Mir geht's eher um guten Schnitt, weil ich will Medizin studieren. Andere werden vielleicht sagen, ey, stimmt, ich muss nicht Arzt werden, um glücklich zu werden. Ich kann auch mit einem 2-5er-Schnitt, keine Ahnung, oder sagen wir 3-5er-Schnitt, kann ich mit der richtigen Ausbildung, keine Ahnung, genau das machen, was ich mein Leben lang machen will. So, so, aber da möchte ich gerne die Gegenposition, zumindest, ich glaube, das wissen die, weil das hat man schon sehr schnell gemerkt, dass die Kurse, also, die waren schon hart getriggert auch davon. Also, die waren auch so, dass die dann halt gemerkt haben, ja, Brudi, wenn das so einfach wäre, morgen sich ans Handy zu gehen, würden wir es alle nicht tun. Wir wissen, dass das nicht das Smarte ist und dass das nicht gut ist. Aber wir tun es halt trotzdem. So, und nur weil du uns jetzt sagst, nichts zu tun, machen wir es halt trotzdem. Genauso wie, na klar, ist ein strukturierter Tag sinnvoll. Und na klar, sind smarte Ziele smart. Aber die Frage ist, wie macht man das? Also, wie? So, also, was motiviert mich, das auch wirklich zu tun? So, ne? Und vielleicht bräuchte man dazu dann diese 1:1 oder was auch immer Betreuung, die er dann irgendwie nachher anbietet. Keine Ahnung, aber ja, das hat euch auf jeden Fall hart getriggert. Dieses, ich muss hier mal wiederholen. Effizienz macht Geld, bla. Noten sind alles, whatever.
Ja. Aber das Gute ist ja, so wie du gesagt hast, die meisten, die das gehört haben, dachten sich wahrscheinlich, was ein Scheiß, oder? Also so klang es gerade zum Ende hin.
Ja, die haben schon gemerkt, dass das viel Geblende ist, weil dann zum Beispiel Uli Mess auch zwischendurch mal ganz kurz gefragt, so, kommen wir denn eigentlich noch zu Inhalten? Fand ich ganz gut. Und dann waren die nämlich auch so, ja, Herr Pelz, also was ich von den anderen Kollegen gehört habe, waren die so, können wir bitte Unterricht machen? Und manche Lehrer haben es dann einfach lautlos gestellt und haben dann irgendwie Unterricht gemacht. Andere ich habe zum Beispiel meinen auch gesagt, ey, ich stelle euch das frei, wir gucken das auf jeden Fall hier weiter, weil ich will, dass wir das bis zum Ende mitbekommen, weil kann ja sein, dass das vielleicht alles sich noch carried oder wie auch immer. Ihr dürft aber eure Hausaufgaben machen, so. Also die auf hatten von mir, die Texte dürfen die lesen, so. Weil ich eben dann nicht zensieren wollte in der Form, sondern ich dachte mir so, okay, das müssen wir jetzt auch aushalten. Und im Endeffekt habe ich es mir dann so positiv verklärt, zu sagen, hey, auch wenn wir quasi da vielleicht 2 Stunden verschwendet haben, ich will sie gar nicht als verschwendet sehen, weil vielleicht hat das denen einfach, hat die das ein bisschen sensibler dafür gemacht, zu erkennen, wenn Leute mehr blenden, als dann sind. Also, dass sie quasi davon kritisch mitnehmen, zu sagen, oh, ich falle auf so Mentoring-Coaching-Sachen nicht mehr rein, im Sinne von, ich überprüfe das mal, was hat der eigentlich für Credibility? Nur weil jemand gut reden kann und das irgendwie Hightech-mäßig aussieht, heißt das noch lange nicht, dass der mir gute Dinge erzählt. Das finde ich irgendwie eine ganz schöne Nummer, wenn die das daraus irgendwie mitnehmen. Mhm. Was ja noch lange nicht heißen muss, dass sie das ablehnen, weil, nochmal, es kann ja sein, dass er an sich eigentlich gute Dinge vermittelt. So, aber das sollen die selber beurteilen können und sollen nicht blind glauben, wenn da jemand sagt, ich habe mein Sunder-Abi gehabt und ich habe jetzt den und den Namen hier mit meiner Seite und ich bringe euch zum Abitur und ich habe nicht irgendwelche Grafen ein, die mehr oder weniger, also das halt irgendwelche, so, wo man so merkt, ja, Grafen halt, die man halt selber so baut. Das blendet mich nicht. Und das fände ich halt cool, wenn die das daraus so ein bisschen mitnehmen und da wieder so ein bisschen mündigeren, kritischeren Blick quasi auf Realität, fände ich ganz cool. Und das ist so ein bisschen, was ich mir jetzt einrede, was diese Doppelstunde gebracht hat, immerhin.
Hm.
Und viel Fun. Also ja. Emotionen, könnte man sagen. Viel Wut und viel Fun.
Mal durchgeschüttelt von innen. ich find's halt ganz geil, weil das ist ja ein Phänomen, was du gar nicht, also nicht nur jetzt in dem Beispiel Schule irgendwie siehst, sondern es ist ja Egal welcher Lebensbereich, den es gibt, du hast immer irgendeinen Coach da im Angebot, der dir das anbietet. Und ich glaube, wenn man so eine gewisse Affinität dazu spürt, sich so einen Coach zu holen, egal was ist, ob du jetzt Unternehmer bist und die Unternehmensberater, Unternehmenscoach reinholst, ob du Schülerin bist, die sagt, ich brauche jemanden fürs Abitur, ob du jetzt, weiß nicht, Student bist, egal welche Altersklasse, egal welcher Lebensabschnitt, ich glaube, wenn du nicht anders kannst, als über einen Coach eine bestimmte Sache zu erzwingen, weil du erzwingst es, indem du jemandem Geld bezahlst, dich dann schlecht fühlst und dann quasi dich selbst dazu zwingst, etwas durchzuziehen, dann ist es vielleicht nicht die Sache, die du durchziehen solltest. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber wenn du jetzt quasi vor dem Abitur stehst und du kämpfst und dich weißt, so, hey, packe ich das? Und bevor du jetzt irgendwie tief in die Tasche greifst, damit dich jemand quasi mit ein schlechtes Gewissen dich am Ende zwingt, das zu machen, weil du hast ja dafür bezahlt, deine Eltern haben dafür bezahlt, dann überleg, ob du es wirklich willst. Genauso sollte sich jemand überlegen, ob er wirklich selbstständig sein möchte vielleicht und dafür einen Unternehmenscoach braucht, der ihm erklärt, wie man ein Unternehmen gründet, dann lass es vielleicht bleiben, weil ich glaube, dann willst du es nicht stark genug oder bist nicht motiviert genug, um es durchzuziehen, weil die meisten Dinge, wo man dann sagt, ah, ich brauche nur einen Coach, der mir einen Tagesplan schreibt, sind meistens nicht so leicht umzusetzen. Mhm. Und immer, wenn du jemanden brauchst, der dich da so krass tritt, damit du eine Sache schaffst, dann hast du entweder zu wenig Motivation, es zu schaffen, oder es ist gar nicht
so. Kaufst du dir Motivation dadurch quasi?
Kaufst du die Motivation extern, du outsourcest quasi Motivation. Und meistens willst du es gar nicht, sondern du redest nur ein, dass du es willst. Und dann sollte man eher selbst reflektieren und sich die Frage stellen, was will ich überhaupt, bevor man sich jemanden kauft, den bezahlt, der einen dazu zwingt, etwas zu tun, was man vielleicht gar nicht will. Und ich glaube, das ist oft diese Falle, die man gerät, dass man sich suggeriert, man will irgendwas. Dann holt man sich einen teuren Coach, der einen dann auch da irgendwie durchkriegt, mit Ach und Krach, mit viel Geld. Um dann festzustellen, das wollte ich eigentlich gar nicht. Deswegen hatte ich keine Motivation. Ah. Hm. Ich glaube, man kann sich das ersparen.
Genau, und wir haben das ja schon mal drüber gesprochen, als ich von meiner Beratungsausbildung, und das ist ja auch im Prinzip eine Coaching-Ausbildung, gesprochen habe, ne, mit diesen zwei Jahren da, so einem systemisch-humanistischen Berater. Aber im Endeffekt ist das genauso eine Branche, die genauso funktioniert. Du hast quasi, manche Leute machen, also ich möchte es, also, egal, ich sag's. So, manche machen ein Wochenendseminar und nennen sich danach systemisch-humanistischer Berater. Jeder kann sich Berater, Coach nennen, das ist kein geschützter Begriff so. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dafür besser qualifiziert wäre, aber ich weiß, dass es in dieser Branche einfach viel Schindluder einfach gibt, weil Leute da halt, da sind wir genau bei dem Punkt, mit dem Leidensdruck anderer quasi Geld machen. So. Was ja erstmal im Zweifel auch okay ist und eine Win-Win-Situation sein kann, wenn du halt den Leuten wirklich hilfst. So nach dem Motto, ne, nehmen wir jetzt so diese meine Beratungsrichtung, da geht es ja im Prinzip darum, Leute, geht's nicht gut, Leute haben ein Problem und sie möchten das Problem irgendwie lösen, kriegen es selber aber nicht gelöst. So, da könnte man natürlich sagen, und das kann man ja auf alles betragen. So, Leute wollen Geld verdienen, kriegen es aber nicht hin, genug Geld zu verdienen und wollen dabei Hilfe. Leute wollen ihr Team organisieren, kriegen es nicht hin und so weiter und so fort. Deswegen, ich verstehe schon so ein bisschen, auch vor allem vor dem Hintergrund des großen Mangels an Psychologen, Psychotherapeuten und so weiter und so fort, dass diese Beratungs- und Coaching-Blase immer größer wird, weil Leute halt diesen Druck erkennen und dann sagen, okay, wie kann ich schnell in diese Nische reinkommen und Leuten zu helfen? Was ja auch aus einer guten Intention gelingen kann. Ich möchte Leuten helfen, also mache ich das. Nur das Problem ist, dass es, glaube ich, in dieser Branche so viele schwarze Schafe gibt, dass es halt immer, dass man halt einfach schnell oder dass ich schnell davon getriggert bin von diesem ganzen von diesem ganzen Gehabe, Getue, weil man halt schnell erkennt, dass viele das Gleiche How to be a Coach 1x1 Video geguckt haben mit wie spreche ich die Leute an, wie verhalte ich mich, welche Mimik, welche Gestik. Und das ist so robotermäßig, was halt, wie gesagt, schon vieles in mir irgendwie triggert.
Aber dreimal darfst du raten, was der Typ gemacht hat. Der hat sich selbst einen Coach geholt, der ihn dazu gecoacht hat, Coach zu sein. Und jetzt coacht der andere als Coach.
Das ist doch vielleicht, oder zumindest Videos geguckt hat davon.
Ja, hundertprozentig. So, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. Würde ich 100 Euro verwetten, dass er safe bei irgendeinem Seminar war, was mir die ganze Zeit auf YouTube vorgeschlagen wird, komm jetzt zu meinem Consulting-Seminar. Safe. Hundertprozentig. Ja. Also.
Ja. Ja, ich wollte gerade noch so ein bisschen den Bogen dazu schlagen, damit man sich ganz so verteufelt, weil das ja für mich im Prinzip auch immer so ein Plan B ist und war, zu sagen, ich mache mich als Coach, als Berater irgendwie selbstständig in einer gewissen Form, weil ich da irgendwie ein Need erkenne und das Gefühl habe, gerade im Schulbereich wäre das wichtig, im Zweifel so einen Berater haben zu können, so, ne? Aber ich versuche gerade für mich selber so rauszubauen, warum ich mich weniger schlimm fände als andere. und ich kann das so schwer in Worte fassen, weil ich mir halt so denke, okay.
Ja, weil du deine Leistung anders verpackst. Du würdest nicht sagen, hier ist der Lambo, sondern du würdest sagen, hier ist deine klare, was auch immer.
Also. Ja, so genau, also das Ziel ja, aber gut, na klar, es gibt ja auch so Coaches, die sagen, mir geht's darum, dass du glücklich bist in deinem Leben, so, ne? Ja. Und die Frage ist, ne, wie erzielt man das? Und ich glaube, ein großer Punkt ist dann eben, wie viel Geld luchse ich den Leuten dafür ab, dass es ihnen gut geht, weil ich glaube, da gibt es ein großes Range zwischen, ich als Berater kann gut leben und kann Geld verdienen und kann selbstständig sein und trotzdem das leben, oder ich ziehe den Leuten halt dann Geld aus der Tasche mit dubiosen Methoden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, zu sagen, wie transparent mache ich mein Preiskontingent, nach dem Motto, wenn ich sage, jedes Gespräch mit mir kostet 40 Euro die Stunde. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich wenig in dieser Branche. Ich könnte mir vorstellen, dass viele irgendwie so 100 Euro pro Stunde nehmen oder so, in dieser ganzen Beratungsnummer so. So, wenn man das sagt, okay, und das ist immer so, und das, ich glaube, darüber geht halt viel, über Transparenz, über Preis und dann eben, weil im Prinzip über den Mehrwert, den das Ganze bietet, entscheidet ja jeder Einzelne. Wer bin ich, der jetzt sagt, dieses ganze Coaching von dem zum Beispiel bringt einfach überhaupt nichts, ist natürlich meine Meinung so vielleicht, aber ich kann es ja überhaupt nicht beurteilen. Im Prinzip müssten das ja Leute probieren. Und dann müssen sie sagen, hey, das hat mir voll viel gebracht, dann ist ja fein. So, trotzdem würde ich dann, also trotzdem ist dann die Frage, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei Vermischung. Ich weiß ja gar nicht, wie sein Preiskonzept ist. Ne? Angenommen, ist es fair, ist es ja auch okay, dann ist es halt wie eine Nachhilfe irgendwie. Trotzdem halt mit irgendwie so ein bisschen oberflächlichem Gedöns. Aber ist ja vielleicht für manche genau das Richtige. Manche motiviert das, manche bringt das vielleicht zu ihrem Ziel. Ist ja irgendwie fein, solange das alles mit irgendwie rechten Mitteln irgendwie vorbeigeht und irgendwie für mich also, und irgendwie moralisch einigermaßen sauber ist, ist es ja vielleicht auch okay. Ja. Ja, es ist, ich merke halt, wie das einfach alle mit mir widerspricht irgendwie.
Ja, aber das ist auch da wieder, ne? So, man hat selbst so ein moralisches Ideal, wie Dinge sein sollten. Und eben für Geld, also Geld auszugeben für etwas, was man eigentlich nicht braucht, also aus unserer Sicht nicht braucht, ist irgendwie Quatsch. Und jeder, der jemanden versucht, Geld dafür abzunehmen, für etwas, was man eigentlich nicht braucht, ist dann aus der Sicht desjenigen, also unserer Sicht dann automatisch irgendwie jemand, der einem irgendwie so ein Quacksalber, der einem irgendwie was andreht. So. Und das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, keine Ahnung, ich bin jetzt, weiß ich nicht, letztens durch die Stadt gelaufen und dann stand da so ein Typ und gesagt, ja, hier, ich verkaufe dir eine Rose für 3000 Euro. Du sagst, ja, cool, eine Rose, ich finde Rosen cool. Ich sag, hält wieso? Hättest du woanders günstiger bekommen? Und das ist irgendwie dieses Gap, was dann steht in den Köpfen und keine Ahnung. Ja. Ich glaube einfach, dass einfach viele sich, wie gesagt, selber einreden, sie bräuchten irgendwas, was sie eigentlich nicht brauchen, weil sie irgendwelche falschen Annahmen über sich selber treffen. Ich glaube, das ist das, was mich wiederum persönlich stört, ist eben, dass Menschen nicht in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren und dann quasi irgendeinen Scheiße machen, weil sie sich irgendwie reinlabern lassen. Nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie glauben, sie würden es wollen.
Und das da eben halt auch nicht lernen. So, ne? Und das ist ja eben
nicht Berater, halt so,
die das beibringen. Ja.
Da denke ich mir halt wiederum, okay, wenn du das nicht checkst in deinem Leben, dann hast du halt, da bist du halt, riecht nach Opfer. Also dann ist halt ja, aber was willst du machen? Du kannst halt nicht jeden retten, ne? Und dann denke ich mir halt so, dann mach halt deinen Kopf an. Also überleg dir halt, ne, was, also ich glaube, du sollst dann einfach schnell lernen, wem kannst du vertrauen, wem nicht und warum, was hat die Person für Incentives? Und wenn sie, wenn die dir sagt, hey, ich bring dich durchs Abitur und ich hätte ja für gern 1000 Euro, ich so, hä? Das machen mein Lehrer schon gratis für mich. Also, naja.
Ja, wie gesagt, ich glaube, um halt diese direkte Sache abschließend zu beurteilen, bräuchte man theoretisch, wenn man fair wäre, müsste man das fragen und müsste mal jemanden fragen, der das gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich beurteile ja so diese 2 Stunden für mich und denke mir, ja, war halt oberflächlich und nicht mein Ding und zu viel, zu wenig Bildung, zu viel Effizienzkriterium. Und das andere mit den FAQs, dass da keine Preissachen drinstehen, finde ich einfach ein bisschen weird, aber kann natürlich auch Gründe haben, die ich jetzt nicht verstehe.
Nein,
aber
das können die Gründe. Das ist einfach nur, damit du Transparenz, ja, kannst du mehr Preisgestaltung machen, das ist so.
Ja, gut. Das, gut, ja.
Aber hoffen wir mal einfach, dass aus das diesem, ist, ich meine, das Kind ist in den Brunnen gefallen, die 2 Stunden sind weg, ja, aber vielleicht kannst du ja noch das Beste draus machen aus der Stunde dann. Ja.
Na komm. Ich habe sonst noch 2 kleine Minithemen auf der Liste. Passt das für dich, ne?
Klar.
Und zwar habe ich mir aufgeschrieben, die Pizza-Kuchengleichung ist mir gestern wie Schuppen von den Augen gefallen. Was könntest du dir vorstellen darunter?
Gar nichts.
Hypothesenbildung, das frage ich meine Bio-Schüler
immer. Pizza gleich Kuchen, in welcher Hinsicht? Wenn du von oben drauf guckst, die Form des Ganzen?
Stark. Nee, ich glaube, ich habe das Wort Gleichung einfach falsch verwendet als Nicht-Mathematiker. Ah, okay. Eher vielleicht das Pizza-Kuchen-
Gleichnis?
Irgendwas gibt's noch mit dem. Theorem. So, und zwar ist dir schon mal aufgefallen, nein, dass bei Pizza der Rand das Schlechteste ist?
Nein, das ist das Beste.
Und bei Kuchen der Rand das Beste ist?
Das Schlechteste, das ist am wenigsten.
Ja, gut, da funktioniert es trotzdem. Egal.
Das ist genau andersrum.
Danke.
Nein. Das Schlechteste ist genau andersrum. Was redest du da?
Moment.
Der Pizzarand das geilste, Kuchenrand ist für den Arsch. Das ist einfach
nein!
Klar.
Wie witzig ist das denn? Ich hätte nicht gedacht.
Theorem ist kaputt.
Moment, das Theorem funktioniert immer noch, weil, nein, dass sie stehen sich diametral entgegen, Pizzarand und Kuchenrand. Wertfrei.
Ich glaube, wenn du jetzt jemanden Dritten fragst, sagt die Person, mir ist beides egal, beides ist gleich.
Pass auf, ich möchte nur kurz erklären, wie ich drauf gekommen bin. Wir hatten gestern so eine geile, vegane, quasi so ein bisschen Schwarzwälder Kirschmäßig. Und da habe ich so festgestellt, krass, da ist so geil viel Sahne am Rand, dass da sich immer diese ganze, oder zum Beispiel bei Käsekuchen, finde ich auch diesen leicht knusprigen Rand mit so ein bisschen Käse, finde ich, also mit nicht Käse, sondern mit Kuchen, finde ich halt richtig geil. Und dann ist mir so, ich habe so gedacht, ach krass, so die meisten Kuchen, die ich kenne, da ist so der Rand so voll cool, weil der sich nochmal unterscheidet und dann hast du so ein bisschen von dem Kuchen und ein bisschen Rand und das ist voll gut. So. Und bei Pizza hast du halt einfach nur Brot ohne Belag und du kaufst ja die Pizza nicht für Brot ohne Belag, sondern du kaufst sie ja eigentlich für Brot mit Belag. Und deswegen, so bin ich dann darauf gekommen, dass ich gedacht habe, okay, bei Kuchen finde ich irgendwie den Rand oft ganz geil, weil er sich nochmal unterscheidet und irgendwie mehr gibt. Und bei Pizza arbeitest du dich quasi von der Mitte zum Rand durch und am Ende, du wirst nicht glücklicher, je weiter zu dem Rand kommt. Also, ich persönlich, ich habe gerade gelernt, es kann auch anders sein.
Es ist genau andersrum, weil bei Pizza ist es so, du kannst den Rand am Ende übrig lassen und dann kannst du, wenn du es halt richtig machst, hast du noch irgendeinen geilen Dip und kannst ihn dazu dippen, das ist so wie Pizzabrötchen-Style. Und okay, beim Kuchen ist es so, gerade das Schwarzwälder Kirschtorte lebt ja davon, dass du diese geile Kirschenschicht hast und mit dieser Schokoladenschicht dazwischen und mit Sahne in einem ist halt eine geile Komposition. Am Rand hast du nur Sahne. Da denke ich mir halt so, ja gut, da kann ich mir auch eine Packung Sahne in den Mund sprühen. Das ist, schmeckt halt einfach nur süß.
Das finde ich halt nur Sahne. Aber ja, ich verstehe. Ich wollte den Punkt gar nicht groß machen. Aber das ist mir nur aufgefallen. Aber es ist schön. Also
dein Theorem ist jetzt damit quasi kein
Theorem. Das Theorem wurde einfach, es wurde falsifiziert.
Nein, es wurde, Max hat einfach nur erklärt, was seine persönlichen Präferenzen für Kuchen ist.
Und Willi auch. Jetzt haben wir gelernt, wir unterscheiden uns da ein wenig. Ist doch schön. So. Und jetzt kommen wir noch zu dem nächsten absolut wichtigen Punkt. Nein, das ist nur, da habe ich auch gar keinen großen Punkt zu, aber dass ich bei mir selber jetzt festgestellt habe, dass jetzt ja Olympia läuft gerade. Und sonst ist, also seit 2 Tagen, glaube ich, oder so. Und sonst ist es immer so für mich die beste Zeit des Jahres, dass ich mir so denke, geil, wie bei so Fußball-WM. Weil ich ja gerne Sport gucke. Und dann mache ich einfach den Fernseher an oder irgendwie mir das iPad hier an, während ich irgendwas mache. Und habe die ganze Zeit geilen Sport laufen, guck mir irgendwie alles Mögliche an. Habe da auch gar keine Hemmung. Also gehen gucke ich mir nicht an, 50 Kilometer oder Radfahren oder solche Sachen. Die finde ich langweilig. Aber lass es Skispringen, Curling, whatever. Finde ich irgendwie alles, kann man alles was abgewinnen. Finde ich irgendwie alles spannend zu gucken. Das Problem gerade ist, dass irgendwas in mir einen moralischen Kompass entwickelt hat. Was habe ich eigentlich nicht so viel?
Alter, du bist der übelste Moralapostel. Immer wenn wir irgendwas haben, kommst du mit, oh, ich bin moralisch, aber
nein,
Internet ist gesetzesfrei.
Ja, aber so verhalte ich mich, aber eigentlich bin ich ja nicht, also so tue ich, aber so bin ich ja eigentlich nicht.
Du tust auch weiterhin. Psst.
Nee, aber was ich meine ist, so dass ich eigentlich sonst relativ gewissenlos immer so, ich dachte, ja, so, ist mir doch scheißegal, ich guck das jetzt und ist mir doch egal, was da in Dubai, in China, was mache ich schon für einen Impact, ob ich das jetzt gucke oder nicht, ist doch scheißegal. Und irgendwas in mir ist irgendwie angegangen, dass ich dachte, Ja, Moment. Aber wenn, also wieso, also dieses dumme, also nicht dumme Argument, aber dieses eigentlich sehr plakative Pauschalargument so, ja, wenn du es, also wenn alle so denken wie du, dann ändert sich natürlich auch nichts. Aber wenn du das jetzt nicht einschaltest, naja, wenn selbst du als großer Sportfreund das schon nicht anguckst, dann vielleicht ja andere auch nicht. Dann sind die Einschaltquoten voll scheiße und dann werden die Olympischen Spiele vielleicht nicht mehr in Länder verlegt, wo es einfach nicht so geil ist, wo dann irgendwelche Dinge passieren, die man irgendwie nicht unterstützen möchte. Und da ist natürlich, da kommen wir jetzt wieder in Abstrusitäten, weil dann hätte ich die letzten Olympischen Spiele nicht gucken dürfen wahrscheinlich, weil ich mich das nie gefragt habe. Und wahrscheinlich kann ich ein Land nie so durchdringen und sagen, okay, die verhalten sich auf jeden Fall in Ordnung und wo ist jetzt die Grenze zu dem Land, wo ich es nicht unterstütze und das ist das Land, wo ich es schon okay finde. Das ist ein total dünnes Eis.
Was, ist jetzt so, was hat dich jetzt hier besonders getriggert im Vergleich zu den anderen Olympischen Spielen, die du noch
gar nichts. Deswegen meine ich, es ist einfach der Trigger angegangen in mir, dass ich einfach so dachte, ich habe es das erste Mal so, also ich glaube, es ging so ein bisschen, weil ja viel über diese WM in Katar gesprochen wird, ne, so dass da halt viel, ne, so Sklavenarbeit, super viele Menschen gestorben sind und muss man eine Fußball-WM im Hochsommer irgendwie abhalten und dann irgendwie mega viel Kühlung und irgendwie Klima kaputt und das ganze Land unterstützen mit so einer, mit so einem Prestige-Ding und so, ne, gibt's halt viele Punkte, wo ich sage, ja, da kann ich zustimmen, dass ich das nicht so geil finde. Und unter diesem Aspekt habe ich mir schon so gedacht, ja, boah, ich glaube, die WM guckst du dir dieses Jahr mal nicht an. So, eben weil ich ja als ein bisschen Fußballfan zumindest weiß, der Geld regiert den Fußball, so auch wieder pauschal plakativ gesagt, aber na klar, ist so ist es halt, ne? So, wenn die Einschaltquoten, die Fernsehgelder nicht gut sind, dann wird noch dreimal überlegt, ob man die WM in ein Land legt, wo man das vielleicht nicht möchte. So, also wie auch immer, ne? Der Zuschauer regelt ja, klar, im Prinzip, klar. Der Konsument bestimmt ja in gewisser Form den Markt. So.
Klar, klar.
So. Und genau, und das ist einfach das, was jetzt in mir so ein bisschen angegangen ist, weswegen, also keine Ahnung, deswegen meine ich, dieser Kompass ist aus dem Nichts so ein bisschen angegangen, dass ich dachte, ich probiere mal ein bisschen vegan, so ein bisschen konsequenter, ich gucke mir nicht meine geliebten Olympischen Spiele an, und mal gucken. Also, aber genauso wie immer bin ich ein inkonsequenter Lappen, weil, wenn ich jetzt auch mal sagen würde, wenn ich jetzt aber Bock habe und es kommt nichts anderes oder es kommt irgendwie, jetzt sagen wir, was interessiert mich denn mega beim Wintersport, Eishockey-Finale vielleicht, irgendwie Kanada-Amerika spielen, irgendwie Eishockey-Finale, dann würde ich mir das wahrscheinlich angucken. Aber halt nicht so flächendeckend im Sinne von, okay, der Stream läuft jetzt hier eine Woche lang durch, wenn ich zu Hause bin. Was es sonst getan hätte. So, ja, und das habe ich einfach nur bei mir festgestellt und kann es gar nicht so richtig beziffern auf irgendwas. Nur merke, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist und ich gar nicht erklären kann. Und wie gesagt, und dann, ich dann auch merke, mit rationaler Erklärung komme ich da auch nicht weiter im Sinne von, ja, ich kann dir ganz klar sagen, Willi, warum du das nämlich auch nicht tun solltest, weil, hör mir doch zu, sei wie ich, sondern so, nee, es ist für mich so ein bisschen random thought und deswegen habe ich da gerade Bock drauf und ich kann jeden verstehen, der das anders sieht. So, tut alle, was ihr wollt. Aber irgendwie in mir ist irgendwas gerade, das sagt, ja, mach's halt mal nicht. Und ich kann es gar nicht richtig beziffern und fand es nur interessant, die Beobachtung bei mir, weil ich sonst sowas irgendwie gefühlt nie hatte. Weil ich immer so dachte, okay, ich verhalte mich einigermaßen okay, so glaube ich, in meiner Umwelt.
Ja.
Aber ich nehme trotzdem alles mit, was mir irgendwie Freude bringt, weil ich das nicht das Gefühl habe, dass das verwerfliche Sachen sind. Und jetzt habe ich das Gefühl so, vielleicht on a greater scale ist es dann ja vielleicht doch was, wo ich sagen kann, das mache ich mal nicht. Und es gibt ja nette andere Sachen. Die Auswahl ist es wieder, ne? Es gibt andere Alternativen, also kann ich mir auch was anderes anschauen. So.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass man das nicht unterschätzen sollte, was für ein wie viel Einfluss man doch hat als Einzelner. Man sagt das, ne, man tut das ja so eben so ab und sagt, ja, komm, ob ich jetzt gucke oder nicht, das macht keinen Unterschied. Aber wenn du halt eben guckst und jeder so denkt, dann gibt es auf gar keinen Fall einen Unterschied. Daher finde ich das gut, dass du jetzt quasi deine kleine Stimme nicht zu klein redest und die nicht quasi wegtust, sondern sagst, hey, ich bin halt einer von Millionen, aber die Millionen entstehen halt in dem Millionen Einzelne eben sich zusammentun und sagen, wir gucken das jetzt daher. Ich glaube schon, das hat einen Impact. Und Gründe gibt es ja auch genug.
Ja, nicht genau. Ja, genau. Und es ist ja immer, also was ich mal spannend finde, wenn man sich dann selbst mit diesen Argumenten konfrontiert, auf die man dann auch keine Antworten hat. Weil das ist ja dann immer so, dann könnte jetzt diese Diskussion, die Chiara jahrelang führen musste, dieses, wenn dann so Leute sagen, du bist vegan, aber warum machst du denn das? Also trägst du auch keine Lederschuhe, also machst du auch das nicht mehr. Wo man dann gefühlt hat, ja, Leute, fuckt mich nicht ab. Und genauso ist nämlich da so, wie, aber du guckst noch die Frankfurt-Spiele und unterstützt irgendwie mit deinem Abo vielleicht Sky? Das ist doch, Sky hat doch damals vielleicht den Juden gehört, was aber Hitler ihn abgenommen hat. Und wie kannst du das jetzt? Also, ich glaube, so war es. Also, auf gar keinen Fall war es so. Aber so, ne, so diese Beispiele, du kannst ja in jeder Geschichte irgendeiner Firma was finden, weswegen du irgendwas boykottieren solltest oder irgendeine Marke nicht und so weiter und so fort. Aber das möchte ich damit eben sagen. Das ist nicht mein Ziel ist nicht Missionierung, mein Ziel ist nicht, ich will mich als der gute Mensch fühlen, sondern irgendwas in mir sagt einfach, mach das mal nicht. Und deswegen mach ich es mal nicht. Und wenn nächstes Jahr jemand sagt, oder wenn bei der WM auf einmal jemand mir das Gefühl sagt, ey, ich habe das Gefühl, da kommen irgendwie immer 15 zu 3 oder so Spielstände, so richtig kranke Ergebnisse, voll spannend, dann werde ich da auch reingucken wahrscheinlich. Ja, so moralisch instabil bin ich halt eben. Aber so, jetzt denke ich mir, okay, du verpasst halt auch irgendwie nichts und mach's halt mal nicht. Ja.
Ja. Nee, find ich eigentlich ganz cool, dass du da so das für dich abgrenzt und das ja einfach mal durchziehst. Also bis zum gewissen Punkt. Ja.
Ja. Wir sind wieder in der Experimentierphase. Mal gucken.
Ich meine, das, ja, warum nicht? Gehört dazu. Ja. Ich mein, ja, also ganz ehrlich, wen interessieren diese olympischen Spieler? Ganz anscheinend. Was
passiert da? Ich gucke einfach so gern Sport. Ich finde es einfach cool, wenn Leute so richtig krasse Leistungen bringen. Irgendwie. Ich gucke das einfach gerne. Also es ist so.
Ja. Aber Winterspiele?
Ja, gibt's halt coole Sportarten.
Komm, Eishockey, das war's.
Nee, ich guck auch echt gern Curling.
Disqualifiziert. Bis hierhin war der Podcast doch cool, aber jetzt ist vorbei.
Können wir uns den Curling-Podcast
Alter, Digga, ich kann demnächst hier Twitch machen, wie ich die Wohnung schrubbe.
Ja, das würde ich mir angucken. Das Gleiche, ja. Ey, ich mobilisiere dir Leute. Ab welcher Zuschauer schaffen wir das mal?
Ab wie viel Geld meinst du? Nur mit Spenden. Ah,
schön. Ja, alrighty. Damit habe ich meine Themen durch.
Ich auch. Und 1:30 ist geschafft. Yes! Ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen.
Perfekt.
Schlafen zu gehen.
Okay, peace out.
A-Town. Tschüss.